Also, dann jetzt das erste Mal herzlich willkommen zur 50. offiziellen Brainstorm-Folge. So eine Folge zählen wir ja nicht mit und das hat es, glaube ich, 2 oder 3. Aber ja. Und man hat gerade festgestellt, dass wir eigentlich beide sehr mehr drauf sind, aber dass es jetzt die Aufnahme sicher wieder gut tun. Seelisch und moralisch und emotional und so. Also, machen wir das Beste draus.
Hoffen wir es. Ja, es war gerade Vollmond und wahrscheinlich ist der Merkur auch noch rückläufig oder whatever. Genau.
Und die Schulferien sind gerade auch und ich bin einfach nur froh, wenn die Kinder wieder in der Schule sind. Zumindest die eine, die gehen darf. Oh
je. Gut, du hast ja auch super Mami gespielt. Da haben ja auch 200 Ausflüge gemacht, oder?
Ja, weil ich sonst komplett durchgetreibt bin. Wäre bin so schon fast, aber wenn ich jetzt nur die habe, Jesus Gott. Nein, aber ich habe versucht, die Ferien so gut wie möglich zu gestalten und wir sind viele Ausflüge gemacht. Soll ich ein bisschen erzählen? Ich glaube, ja.
Ja, erzähl.
Also, die Kinder haben ja 3 Wochen Ferien gehabt, ich nur eine und mein Mann gar keine. Und wir haben darum halt entsprechend ein bisschen müssen irgendwie die Zeit jonglieren und rumbringen und so. Und wir sind jetzt, ist ja gäbigerweise mit einer Olma. Wir sind die Olma miteinander, also ein Jahr mal einfach. Und wir sind, wir sind in den Indoor-Spielplatz, wir sind in Sconnyland, wir sind im Kletterpark im Kronberg oben, wir sind ins Legoland gegangen. Heute gehen sie noch baden mit dem Papi, während ich jetzt mit ihr aufnehme. Ja. Also die Kinder haben was erlebt, die Ferien. Ich bin nudeldurch, aber ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, also einen Tag haben wir gerne nicht gemacht, in dem Sinn, dass wir die Hype geblieben sind und wirklich versucht haben, so ein bisschen aufräumen und in den Waldzimmer spazieren und so. Und ich bin am Nachmittag um 1:30 mit den Nerven derartig durch gewesen, dass ich die Kinder wirklich unter den Arm untergeklemmt habe und gesagt, jetzt gehen wir in den Wald durch, weil ich halte euch da einfach nicht mehr aus. Jetzt müsst ihr euch irgendwo vertoben im Wald oben, dass ich euch irgendwie aushalte, weil sonst verschenke ich euch. Ja. Also, und ich glaube, verschenkt hätte sie die Ferien mehrfach, aber nicht mal wegen ihnen, sie sind eigentlich relativ herzig drauf, es ist wirklich, ich bin einfach unfassbar erschöpft aufhängen und dann ist einfach alles ein bisschen zu viel. Ja. Aber ja.
Ja. Aber du, ich bin in der Ferien und ich bin im Moment auch sehr erschöpft.
Ja, ich denke so, du bist seit 2 Monaten in der Ferien und sagst, alles schießt mich an und alles ist doof und ich denke so, ich würde so gerne täuschen. Versteht ihr auch?
Hey, ich habe nicht gesagt, das schießt mich. Ich sage nur, ich bin erschöpft.
Ja, und gell, also, dass ich da. Ich habe es vor allem auch überlegt. Ich bin so erschöpft, wie ich es, glaube ich, im Leben wirklich noch nie war. Und ich bin ja schon mehr als einmal an dem Punkt von einer Erschöpfungsdepression gestanden. Und so fühlt es sich gerade im Moment auch sehr fest an, aber das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich so gedacht, die erste Erschöpfungsdepression habe ich ja lange vor der Kind gehabt. Also, es ist ja auch völlig berechtigt, dass du auch sonst im Leben erschöpft kannst sein. Aber so erschöpft wie jetzt hätte ich nicht gedacht, hätte ich wirklich nie gedacht, dass man es kann sein, weil es ist nicht eine Erschöpfung von Zeug, die man macht, sondern von Zeug, die man denkt und fühlt. Und das ist so ganz eine andere Art von Erschöpfung, weil mir sagen die Leute zum Teil so, ja, du machst auch zu viel. So, ja, ich weiß, dass ich viel mache, aber das Machen ist eigentlich, eben so die Ausflüge machen oder so, ist das, wo mir eher Kraft gibt, also je nach Ausflug dann auch, aber so da, wo ein bisschen Freude, wo ein bisschen Leben, wo ein bisschen Energie gibt auch. Aber da, wo mich so erschöpft, ist so Entscheidungen. Ich meine, wo du mir vorher geschrieben hast, so, hey, nehmen wir heute auf oder nicht? Also, oder so, hey, hast du heute eine Aufnahme geplant? Irgendwie so. Und ich so denke, ja, aber wir haben doch das abgemacht und scheiße und was machen wir denn? Und wenn nicht, und wie wollen wir denn da? Und dann müsste ich mich jetzt entscheiden, ob ich mitgehe in die Body oder ob ich daheim bleibe allein. Und ich bin im Fall ganz sofort so müde gewesen, einfach von Scheiße, schon wieder etwas müssen umentscheiden. Ich mag so nicht mehr entscheiden. Ich will einfach.
Ich habe es gemerkt, wo du geschrieben hast, aber eigentlich war es nur eine Rückfrage, weil du hast mich gefragt, ob Samstag oder Sonntag und ich habe gesagt Sonntag und dann ist keine Antwort mehr gekommen. Aber du hast mir gesagt, Samstag sicher nicht. Ich dachte, wahrscheinlich Sonntag, aber wir haben keine Zeit abgemacht. Ich habe einfach gedacht, ich freue mich.
Ja, ich habe überhaupt nicht. Und ich bin einfach so, darum bei 2 Fragezeichen, ich bin mir so ein bisschen entsetzt. ich meine, ich habe ja nicht, also ich habe ja auch nicht böse zurückgeschrieben, so, ja, aber du hast es doch gesagt, 2 Fragezeichen. und dann ist aber du hast gar gemerkt, wie die Smile so, ich bin wieder, gibt es jetzt wieder eine Planänderung, bin ich jetzt schon wieder lost, was ist denn los, ich will nicht etwas entscheiden. Ja, und ist ja auch jedes Mal, wenn mich meine Mama etwas fragt oder so, lass mich einfach, ich will nicht immer müssen entscheiden, ich will einfach nur existieren. Einmal ein paar Tage ohne denken, wäre so schön. Ja. Sorry.
Ja. Und wir haben zum Glück da ein paar Tage ohne denken. Aber was halt wirklich... Ich muss dir sagen, ich meine, ich würde jetzt da, das hat jetzt da überhaupt nicht mit Vergleichen zu tun. Du bist erschöpft von deinem Leben und ich bin auch erschöpft halt von der jetzigen Situation und das müssen wir gar nicht werten oder vergleichen. Aber ich habe mir auch schon gedacht, nur schon mit meinem Körper ist im Moment das, was mich einfach komplett fickt. Das ist einfach mühsam. Ich glaube, nach der Lebensmittelvergiftung, keine Ahnung, bin ich jetzt schnell zurückgegangen zu Kaffee, Alkohol und allem drum und dran und seit 2 Wochen nach der Lebensmittelvergiftung geht es mir einfach teilweise schlecht und wahrscheinlich ist der Reizdarm, der einfach auch ein bisschen psychosomatisch noch gefüttert wird, weil ich natürlich Angst habe zum Essen und dadurch habe ich jetzt auch Appetitlosigkeit, habe aber Hunger und ich habe abgenommen und das heisst, mein Kreislauf spielt auch nicht wirklich mit. Plus habe ich Blutungen seit Ewigkeiten und ich meine Nerven sind einfach irgendwie sehr weit an der Oberfläche und ich hätte einfach gern, dass mein Körper wieder funktioniert. Das ist unmühsam. Es ist wirklich, wirklich mühsam. Weißt du, es ist ja so schön da, wir machen so coole Sachen, aber wenn du einfach immer irgendwie auf die Zähne beißt, dann kannst du es einfach nicht gleich geniessen. Es ist einfach nur mühsam. Und dann kannst du nichts essen, weil Angst hast, dass du etwas Falsches essen und weil du Appetitlosigkeit hast, die wahrscheinlich irgendwo vom Kopf kommt. Es ist einfach so mühsam und ich probiere so fest, es ist ja wahrscheinlich psychosomatisch, zu 90% würde ich sagen, denke ich, dass es psychosomatisch ist. Und dann probiere ich mir das ja auch einzureden, dass es gut ist und dass es nichts ist. Aber es geht einfach nicht. Oder es geht halt nur phasenweise. Jetzt ist es mal 2 Tage super gegangen. Ich weiss nicht, an was dass es liegt.
Ich verstehe dich mega gut so.
Aber auch die Entscheidungen immer mit Essen, Restaurant suchen, das ist mühsam. Weil auch jetzt, wir sind auf einer coolen, herzigen, hübschen Insel. Es ist Ende-Saison, was nicht so... Anfangssaison ist besser, weil die Leute sind dann eher noch so, man bereitet uns auf die Leute vor. Ende-Saison ist eher so, okay, ciao. Das ist ein bisschen blöd, es hat nicht wirklich viel offen. Jetzt sind wir da 2 Stunden rumgelaufen, nur um etwas zu essen zu finden, dass ich einfach die gleichen Kacknudeln wieder haben müssen essen, wie ich die letzten 3 Tage schon gegessen habe.
Das ist verstehe dich so gut, weil gerade damit durchquälen.
Aber es ist schön. Ja, aber
Also gerade eben mit der Essentscheid. Ich habe so lachen, du hast mir jetzt letztens 2-3 Mal Videos oder Fotos geschickt, wo hey, ich bin gerade am Pasta essen, hey, wir sind gerade in einem Schnitzelrestaurant, also so einem bayerischen Restaurant oder so, weil ich einfach denke, also, oh, da sehnt sich jemand nach Essen, wo einfach normale Anführungszeichen ist, so da kenne ich, da gewöhne ich, da will ich jetzt einfach wieder mal haben. Hast du richtig den Eindruck, also okay, ihr braucht ein bisschen Safe Space, so. Und auch da mit dem Durchbügeln, wenn der Körper nicht macht, was man will. Ich meine, ich kenne es von der Migräne. Ich habe so oft Migräne und funktioniere trotzdem zu 80% mit Migräne. Es geht mir scheiße dabei, aber ich mache ja trotzdem weiter. Ich kümmere mich ja trotzdem ausreichend um Kind und ich auch beim Schaffen. Ich arbeite meistens mit Migräne weiter. Es ist vielleicht 1-2 Mal im Jahr, dass ich nicht kann weiter schaffen wegen der Migräne. Aber so das Durchbeißen, obwohl der Körper einem eigentlich einfach nur den Stinkefinger zeigt, das fühle ich so fest. Und habe ich das im Podcast erzählt, dass ich ja trotz der durchgängigen Einnahme der Pille die Mens bekommen habe. Weil mein Körper auch einfach gefunden hat, haha, ich bin stärker als du. Und ich denke so, ich habe ja derartig fäng unter dem PMS oder PMDS gelitten, dass ich ja wirklich fäng eine Woche ungelogen ein Drache war. Und ich hatte vielleicht noch eine Woche, 10 Tage im Monat, wo es mir gut gegangen ist. Und den Rest der Zeit habe ich unter den Hormonen Asse gelitten. Dass wirklich die Frauenärztin schon von alles ausräumen geredet hat und ich dann gefunden habe, hey, selbst schon noch nicht gerade, ich tue jetzt einfach mal vorübergehend den Zyklus quasi deaktivieren, so, damit ich einfach mal ein bisschen zur Ruhe komme. Ja, Pustekuchen, mein Zyklus macht einfach weiter, trotz der Pille. Und ich denke, geht es eigentlich noch? Ich habe vor einem Monat in Hamburg auf einen Schlag Blutungen bekommen und ich hatte die Woche vorher schon das Gefühl, ich fühle mich so PMS-ig, aber kann ja nicht sein, weil ich nehme ja die Pille durchgehend, weil sie mir da durchgehend verordnet hat. Und jetzt ist das 6 Wochen her und ich habe vor 10 Tagen wieder 5 Tage lang Asen-PMS-Symptome gehabt, Unterleibsschmerzen, Brustspannen, wirklich alles, was dazugehört, das greizt sie alles. Ich denke so, hey, lieber Körper, könntest du mich hören verarschen? Ich gebe mir so viel Mühe. Und ja, im Moment gehe ich über meine Belastungsgrenze eigentlich nur in einem Lebensbereich eigentlich, weil nur im Aspekt Kind. Weil sonst geht es mir eigentlich überall sehr gut, aber der Aspekt Kind ist halt einfach schon recht relevant. der recht viel Pfupf zieht. Aber so, aber, und der Körper schreit einfach so, nope, ja, nope, ich sag dir, du hast zu viel, du hörst jetzt auf. Ich mache jetzt einfach so lange weiter, bis du aufhörst. Und ich denke so, wenn, du, wenn jetzt der Körper kurz aufhören würde, könnte das andere viel entspannter erledigen, wäre viel weniger gestresst und dann geht es ja auch dem Körper besser. Weil ich bin ja, die PMS-Symptome stressen mich ja. Und ich denke ja, so, wenn die weg wären, wäre ich weniger gestresst und dann hätte ich weniger PMS-Symptome, weil ich weniger gestresst wäre. Also könntest du einfach hören. Bitte. So.
Ja, das denke ich mir auch. Ich würde einfach, ich würde so gerne meinen Körper einfach in den Kübel werfen und ich würde so gerne einfach gerne irgendwie, ich habe sicher 2-3 Kilo ja, abgenommen. Ich hätte die einfach gerne wieder, weil ich merke, wenn ich Hunger habe, dann ist es, weißt du, ich bin ja schon immer so an der Grenze, so, wenn ich Hunger habe, dann muss ich gerade etwas essen. Aber jetzt ist es wirklich so sehr grenzwertig. So, ich muss eigentlich den ganzen Tag irgendwie gefühlt, das Einzige, was ich tatsächlich mega Bock habe im Moment, sind Äpfel. Äpfel gehen irgendwie immer. Äpfel ist so safe food im Moment. Ich weiß auch nicht, wieso. Und eigentlich müsste ich die ganze Zeit einfach Äpfelschnitzel essen, den ganzen Tag verteilt.
Ja, dann mach doch mal ein paar Tage. Also, ich, ja.
Ja. Ja, ich habe jetzt 5 Äpfel gekauft. Weißt du, es ist ja auch nicht so, dass man immer überall fucking Äpfel kann kaufen. Stimmt. Das ist ja auch wieder so etwas. Du kannst ja, du denkst dir so, gut, jetzt mal irgendeinen Snack, aber es gibt ja auch keine scheiß Butterbrezel oder irgendwelche Sandwich teilweise, so, die irgendwie in diesen, keine Ahnung, Kioskläden oder Bananen. Manchmal hat es Bananen, aber manchmal sind es halt auch wieder ausverkauft. Und dann hast du wie nichts, wo du so einfach schnell kannst essen.
Gib mir ein paar Salzstängel und schon wäre es besser, aber
Auch das gibt's nicht. Es gibt keine Salzstängel, es gibt keine Zwieback, es gibt keine Cracker ohne irgendwelche komischen Füllungen dazwischen. Es gibt nichts Einfaches. Es gibt nur Firlefanz. Und wenn es salzig sein soll, ist es nicht genug salzig und sonst ist es einfach süß wie Scheiße.
Soll ich das Care-Paket schicken?
Ja, mein Care-Paket kommt ja gleich. Nein, aber das bringt ja auch nichts. Weißt, es gibt ja schon immer irgendwie irgendetwas. Keine Ahnung, es ist egal. Aber ich musste auskotzen. Weißt du, und durch das bin ich halt auch einfach eine unangenehme Person gewesen, die letzten 2 Tage. Und das tut mir ja auch voll leid, aber ich kann halt auch nichts machen. Ich will einfach schlafen und künstlich ernährt werden, gern.
Oh mein Gott, da hat letztens irgendjemand zu mir gesagt, wir sind bei der Schwiegerfamilie jetzt gewesen und einer meiner Schwäger hat irgendwie so, wenn er nicht mehr könnte essen, oder meine Schwiegermutter, egal, anyway, haben wir es davon gehabt, quasi essen, künstliche Ernährung. Meine Schwiegermutter arbeitet ja im Altersheim und dann ist auch kurz darum gegangen, so quasi das Essen pürieren oder so, oder hat im Altersheim geschafft. Und quasi Brei essen, wenn man nicht mehr kauen und so. Und dann hat, also ist so die einheitliche Meinung am Tisch gewesen, quasi so, ja, dann kann ich auch gleich sterben, wenn ich nur noch so kann essen. Und ich also denkt, ja, auch unsere Unterhaltung letztens, ich denke so, eigentlich fände ich es, also so ein Magensund, so mal ein paar Tage, wäre jetzt, also, würde ich jetzt noch verkraften. Dauerhaft, ja, dauerhaft ist beschissen, okay. Aber einfach mal so eine Woche nicht müssen entscheiden, wann ich esse. Eine Woche ja, nicht müssen überlegen. Aber das wäre so geil.
Ja, ja.
Es ist furchtbar.
Sagt, ist denn das, also jetzt, wir müssen eine Umfrage machen, wir machen jetzt, oder beziehungsweise schreiben das mal irgendwo hin, auf Instagram, auf Spotify, Kommentar, geht das allen so? Ist es für euch auch so schlimm, zum einfach tagtäglich, wöchentlich und wenn es schlimm kommt, in der Ferien 3 Mal am Tag entscheiden, was er, wenn wir, wo essen? Ist das eine allgemeine Schwierigkeit oder ist das nicht allgemein? Ich würde mich wundern, was sagt die Mehrheit? Wir machen keine Abstimmung, weil das vergessen wir vielleicht auf Instagram schon, aber auf Spotify schreiben Sie sonst in die Kommentare.
Ja, meldet euch, wenn ihr etwas zu sagen dazu, es wäre schon spannend. Weil ich denke mir auch, gerade jetzt so mit den Kindern, die nicht alles essen, und dann habe ich schon eine Idee, wenn ich will essen, dann isst sie aber gleich sonst niemand, dann bin ich doppelt und dreifach frustriert und dann ist so, komm, wir essen einfach wieder Müsli. Essen wir einfach nur Müsli, wir vernichten im Moment etwa 1,5 Pack Pharma-Müsli am Tag, einfach damit alle gegessen haben. Du hast schon viel sagen.
Ja, fix Müsli. Aber das ist auch so etwas. Jetzt sind wir von Kuala Lumpur. Also das war jetzt wirklich auch eine Reise gewesen. Und dann frage ich mich, wieso dass ich so genervt bin. Wir sind von Kuala Lumpur, sind wir zuerst mit der U-Bahn an den Busbahnhof. Dann sind wir vom Busbahnhof im Bus 5 Stunden gefahren. Das war überhaupt keine angenehme Fahrt gewesen, weil die Straße irgendwie, es war mehr so ein Stop and Go gewesen. Auf jeden Fall sind wir dann angekommen, haben in einem komischen Bett geschlafen Nacht und jetzt sind wir heute Morgen sind wir auf die Fähre, sind noch mal 2 Stunden da rübergefahren und jetzt haben wir da ein sehr einfaches Bungalow, das haben wir gewusst, das haben wir gebucht, das passt eigentlich auch. Genau. und dann frage ich mich noch, wieso dass ich so kreuz bin. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, was ich eigentlich wollte sagen, in Kuala Lumpur haben wir eine Unterkunft gehabt. Wir gehen ja wieder den ganzen Weg zurück auf Kuala Lumpur in einer Woche, um dort noch ein paar Tage verbringen. Und dann nehmen wir die Unterkunft wieder. Und das ist ein Apartment mit Küche und mit Waschmaschine und mit einer super Dusche und mit einem Badzimmer, das nicht überflutet ist, wenn du duschen gehst. Also wirklich so eine kleine Wohnung. Mega gut. Und dort ist der mega grosse Vorteil, habe ich gemerkt, dass man einfach in normalen Laden, weil wir wohnen ja auch quasi dann in dem Hotel, wo wir waren, beziehungsweise in dem Apartmentkomplex, der ist neben dem riesengroßen Einkaufszentrum. Und dort ist auch ein normaler Laden, wo du normale Sachen bekommst. Und dann kann man dort nämlich auch zum Morgenpost. Und dann ist man am Morgen, kann man einfach aufstehen und zum Morgen essen. Ohne sich Gedanken machen, welches Restaurant und auf was hat denn überhaupt Lust, weil es hat ja nicht jeder alles. Und dann kannst du einfach auch wieder mal scheiß Cornflakes kaufen. Das ist halt schon richtig geil. Das ist wirklich eine mega Erleichterung. Wenn du so ein Apartment hast, das ist wirklich, wirklich eine Erleichterung.
Ich glaube, so von dann jeder denkt mit dem Waschen, wie er das eigentlich macht, das so über die ganze Zeit aus. Aber wenn du zwischendurch so ein Apartment hast, eben mit Waschmaschine kannst du wieder mal reinschmeissen.
Ja, voll. Also eigentlich mit dem Waschen, es gibt eigentlich fast überall, wo wir bis jetzt gewesen sind, bis auf da, haben wir es noch nicht gesehen, aber wir müssen mal noch fragen, wie das da geht. Gibt es eigentlich Waschservice, wo du so, was zahlst du in der Regel, 1-2 Franken pro Kilo. Dann kannst du es abgeben und dann wäschen sie es. Teilweise frage ich mich wirklich, also ich glaube, sie wäschen es einfach irgendwie 20 Minuten bei 20 Grad und hängen es an die Sonne. Es ist nicht mega nachhaltig gewaschen, aber es stinkt wenigstens mal nicht. Also Flecken haben, fangen alle Kleider drauf. Ja, aber eigentlich ein Waschservice ist überall. Aber was ich wollte sagen, no, dass wir jetzt nicht nur das Gefühl haben, ich bin da ganz eine arme Person, die da ein halbes Jahr muss durch die Welt reisen. Es ist nämlich schon schön, ich würde jetzt noch schnell
angeben. First World Problem!
Und ja, ja, auf jeden Fall, es hat jetzt auf jeden Fall gut getan, um das schnell abrenten. Auf jeden Fall haben wir eben das Kuala Lumpur, das Apartment gehabt, und dann hat es bei dem Apartment, ist so ein Komplex, und es ist, glaube ich, auch so wie es du hast beim Einchecken, ist es sehr halb legal, um irgendwie Apartments so vermieten über Booking und so, aber ist ja gleich, es hat auf jeden Fall dort einen Infinity Pool auf dem 35. Stock. Der war richtig geil gewesen. Der war eine richtig gute Abkühlung vor allem. Er war richtig kalt gewesen, was mal schön ist, weil sonst sind Pools meistens richtig heiß. Plus du hast da über die, wie heisst es denn? Petronas Towers. Ja, auf jeden Fall die Twin Towers in Kuala Lumpur. Du hast halt die ganze Skyline auf die Richtung, wo die Türme stehen, gesehen in dem Pool. Das ist schon Premium gewesen. Plus, weißt du, was hat das gekostet? Das hat 30 Franken in der Nacht gekostet. Nicht einmal. Ein Apartment mit Waschmaschine und Infinity Pool. Manchmal hat es schon kein Verhältnis, das ist schon krass.
Vor allem, wenn du sagst, das andere Apartment ist 10 Euro weniger.
Mein gestern sind wir noch immer gewesen, und wo wir...
10 Franken weniger.
Ja, eben genau. Das habe ich da gestern geschrieben. Das, wo wir gestern so halt übernachtet haben, dass wir noch nicht mehr übernachten können, das ist ja wirklich nicht nichts gewesen. Das war nur ein Bett und mit einem Gemeinschaftsbad. Yay. Also, und eben, das ist nur 10 Franken günstiger gewesen. Das ist schon crazy, was du da für Verhältnisse hast. Und jetzt auch da auf dieser Insel. Was haben wir jetzt da? Das ist wirklich sehr ein einfaches Bungalow. Dusche, also Badsituation ist interessant. Dusche ist eigentlich einfach, du kannst eigentlich auf dem WC hocken und duschen. Also musst fast.
Wie im Wohnwagen.
Und was zahlen wir jetzt da? Ich glaube für sechs Nächte zahlen wir jetzt 160 Franken. Das ist mega günstig, oder? Aber nebenzu gibt es auch irgendwie Sachen, die ähnlich aussehen, die wir auf Booking gesehen haben, die irgendwie 80 Franken in der Nacht kosten. Also manchmal, Verhältnisse sind da teilweise schon sehr interessant. Ja, und
gell, frage ich mich dann auch ein bisschen, wo kommt denn das Geld hin? Also weißt, wer zieht die Marge nachher ein? Gehört das einem Besitzer? Ist das Booking? Also, weil wahrscheinlich, wenn du über einen Local wirst, direkt buchen, kommst du noch günstiger. Die werden nie die Preise zahlen, wenn sie selber dort in die Ferien gehen, oder?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, es ist manchmal schon spannend. Vor allem eben, dann kommt etwas Besseres für günstiger über teilweise. Oder dann, also ich weiß eh nicht, vor allem in Thailand ist uns das aufgefallen, die Preise sind manchmal einfach so an den Haaren herbeizogen. Das Einzige, was wirklich konstant gleich teuer war, sind Massagen. Für eine Stunde Massage 400 Baht. Das ist so die einzige Konstante gewesen. Und sonst ein Bier hast du mal von alles von, keine Ahnung, 10 Baht bis 30 Baht. Also wirklich in jeder Spannweite hast du mal irgendwie ein Bier, einen Kaffee und ein Müsli bekommen. Auch Transport, weißt du, so Taxi, das ist auch teilweise bist so günstig von A nach B gekommen, statt weiter hast du dich dumm und dämlich gezahlt für irgendein Taxi. Also wirklich an den Haaren beizogen teilweise, auch wenn du denkst, eben, eine Massage kostet so viel und dann, was kommst du sonst so dafür über? Also weil bei uns ist eigentlich eine Massage etwas relativ teuer, klar dort nicht, weil es einen anderen Standard hat, aber so einfach, es ist statt manchmal wirklich in keinem Verhältnis die Preise von Sachen.
Handelt ihr denn auch?
Nein, weißt du, wir gehen ja immer in Supermärkte und Restaurants. Also klar, wenn du jetzt irgendwie an einem Markt bist und irgendein Souvenir kaufst. Aber auch dann denke ich mir, weißt du, schlussendlich, auch wo ich mir da den Seidenschal gekauft habe, dort in Vietnam, der hat, was hat es denn gekostet? 27 Franken oder so. Schlussendlich für das, was es ist, ist es überhaupt nicht teuer. Und sie, das ist ihre Existenz. Und sie lebt von dem. Und was will ich denn jetzt da noch 2 Franken verhandeln, die für mich doch so keine Relevanz haben und für sie doch wirklich eine Bedeutung haben? Denn das
habe ich auch. Das also, kann ich einfach nicht. Ein bisschen ja schon, weil es ist ja zum Teil eine Form von Respekt oder so. Aber, und jetzt gerade Taxifahrer, je nach Setting kann dann schon sein, dass die dich als Tourist einfach abziehen. Aber auch dann, ich habe genau das Gleiche gehabt, jedes Mal, wenn wir so in die Ferien sind, dass du wirklich sagst, nein, ja, ich weiss jetzt schon, dass er mir wahrscheinlich ein Drittel bis die Hälfte zu viel verrechnet. Aber ehrlicherweise kostet es mich immer noch 5 statt 4 Franken und der Franken tut mir so nicht weh und ich mag echt, also manchmal ist mir der Energieaufwand auch einfach nicht der Wert gewesen, so.
Ja, voll. Ah ja, gell, und dann mit den Taxis, es gibt da in Südostasien gibt es eine App, das heisst Grab, ist ähnlich wie Uber, aber viel innovativer, habe ich das Gefühl. Ich habe Uber noch nie gross benutzt, aber auf jeden Fall hast du sehr viele Safety-Dings, dass du wirklich kannst safe Taxi fahren. Und dort, das benutzen die Locals wie auch Touristen. Das heisst, jetzt hast du immer Preise drauf und das ist in der Regel auch günstiger als ein normales Taxi. Und wir fahren eigentlich immer, wenn es es gibt, manchmal gibt es in gewissen Regionen auch nicht, wie bei uns halt auch Uber, fahren wir eigentlich immer mit dem und dort ist gar keine Verhandlungsbasis. Und das finde ich, das ist etwas, was ich richtig geil finde, wo auch so ein Energiesparmodus ist. Ich kann dort im App eingeben, ich bin da, ich will dort hin, ich buche es für den Preis und dann fährt er an, ich weiss das Nummernschild, ich kann einsteigen, sage Hallo, niemand redet miteinander, wir kommen da, ich sage Danke und wir sind ausgestiegen. Das ist richtig geil.
Ja gut, wenn es so funktioniert, ist super, ja. Ich bin kein Taxifahrer, ich bin jetzt glaube noch nie eine angenehme Taxifahrt gehabt. So, ich steige nicht gerne zu anderen Leuten ins Auto, egal ob Uber oder ob Taxi oder so. Selber fahren oder von mir aus noch ÖV, wenn es nicht anders geht. Aber ÖV, apropos, ich habe eine kleine ÖV-Geschichte. Meine Eltern sind gestern an Tolma und sie sind ja absolute Autofahrer, sie haben ja mehr Autos als Menschen im Haushalt. Und sie haben jetzt gestern gefunden, so spontan, sie gehen mit der ÖV an Tolma. Ja, wir wohnen ein bisschen in einem Kaff. Sie sind zwar mit der ÖV hochgekommen, aber haben natürlich überhaupt nicht die Übung, um zu schauen, wann fahre ich wie, wo wieder zurück. Und dann rufen sie mir an und sagen, könntest du mich abholen, weil wir sind da irgendwie die nächste Verbindung und überhaupt und gestrandet. St. Gallen in der Stadt. Und ich so, ja, also, es gibt 3 Möglichkeiten, um zu uns ins Dorf rauszukommen. Und ja, am Wochenende fahren sie echt unregelmäßig, aber auf dem App findest du es raus. Und grundsätzlich ist so die maximale Wartezeit eine halbe Stunde am Samstag noch. Wo, also so, es kommt dann schon. Du musst halt vielleicht 2 Mal umsteigen, selbst ist der nächste Mist. Aber ja. Auf jeden Fall habe ich sie dann unterwegs aufgelesen, weil ich einfach ein bisschen lachen musste und habe gefunden, schau, es gibt Gründe, wieso dass ich nicht mit der ÖV arbeiten, weil ich hätte zwar weniger die Direktverbindung habe, wäre ich mit der ÖV sogar fast ein bisschen schneller als mit dem Auto. Also mit dem Auto habe ich knapp eine halbe Stunde inklusive Fußweg. Und mit der ÖV wären es glaube ich auch so 25 bis 30 Minuten. Aber dann habe ich eben vielleicht so alle Stunde eine Verbindung. Dann kommt sie ganz sicher nicht zu dem Zeitpunkt an, wo ich sie bräuchte. Also müsste ich wieder irgendwie eine halbe Stunde oder 3/4 Stunde früher zum Haus raus. Und dann nachher Strand ist neu und kommst gleich nicht mehr heim. Hey. Und wehe, willst du noch irgendetwas posten oder abholen unterwegs? Dann ist eh vorbei. Darum, ja.
Ja. Ja, und vor allem so am Morgen der Safe Space vom Auto finde ich
ja,
halt schon
also auch geil. Ist ja, ich mache ja meine... Es ist eigentlich im Moment meine einzige Freizeit, sind die 20 Minuten, 25 Minuten, wo ich in dem Auto alleine hocke. Weil es ist so einfach meine Zeit für Dekompression. Ich bin dort, lasse ich meine Podcasts, dort kann ich denken, dort kann ich sein, ohne dass mir jemand reinredet. Es ist so voll mein Safe Space. Und ich bin gestern ganz, ganz allein noch schnell in Jahrmarkt gegangen. Und ich bin einfach mit Noise-Canceling-Kopfhörer einmal durch den Jahrmarkt. Das ist so die 1,5 Stunden gestern, 2 Stunden alleine unterwegs sein. Ist die längste Zeit von den letzten 2 Wochen, 3 Wochen schon fast, wo ich alleine war. Sonst war immer ein Kind rum. Und jetzt muss man denken, in 3 Wochen eine Stunde allein zu sein, 2. Und ich bin so, oh mein Gott, ah, Luft. Darum, die Zeit im Auto ist schon echt auch wertvoll, ja, jeden Tag. Darum freue ich mich eigentlich auch wieder zu arbeiten nächste Woche.
Gell? Und ich habe auch schon, als ich die Stelle gewechselt habe, habe ich, glaube ich, insgesamt hätte ich, oder habe ich jetzt ein bisschen länger, ich glaube, 10 Minuten länger Autofahrt. Aber ich muss sagen, das habe ich eigentlich gar nicht als Minuspunkt gesehen, sondern als Pluspunkt, weil vorher habe ich etwa 15 Minuten gehabt und jetzt habe ich halt etwa, ja, 15 bis 20 habe ich gehabt und jetzt habe ich 20 bis 30 Minuten. Das finde ich viel besser. So einfach 15 Minuten Arbeitsweg ist für mich zu kurz.
Ja. Ja, also ich möchte jetzt auch nicht nebendran gerade wohnen, neben dem Arbeitsplatz, weil ich denke so, ja, schön bist du in 5 Minuten daheim, aber du bist halt auch in 5 Minuten daheim. Also es ist wie so ein Luftloch dazwischen, finde ich schon.
Ja, und du bist 5 Minuten auch dort.
Ja. Gut. Ich glaube, wir haben für heute genug gemötzelt über unsere Luxus- und nicht so luxuriösen Probleme. Und ich würde sagen, ein bisschen so, hey, happy 50. Folgestimmung könnte man vielleicht noch hier bringen. Also mir geht es besser nach dem Hauskotzen und dir, glaube ich, auch.
Ja, ja, das hat geholfen. Siehst du, ich habe gesagt, die Aufnahme bringt es. Wir sind jetzt wahrscheinlich, hörst du es schon an der Stimme her, von einer halben Stunde bzw. 20 Minuten zu jetzt, was der Unterschied ist.
Mhm. Wenn jemand bis jetzt durchgehebt hat und nicht einfach gefunden hat, oh Gott, Nörgel, Nörgel.
Ja, ja. Ups, Entschuldigung. Ja, no, manchmal muss das sein. Also alle meine Themen sind relativ Sachen, wo ja. Ja, ja, du, erzähl, was machen wir? Eine 50. Folge, wenn wir einen Recap machen. Was? Aber ich, auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, als ich eingetragen habe, dass es die 50. Folge ist, den Sonntag, habe ich gemerkt, dass ich ja Geburtstag habe in der gleichen Woche wie die 50. Folge rauskommt. Ist es nicht cool?
Es ist super cool. Es ist sehr cool. Und es ist ziemlich genau 2 Jahre nach der ersten Aufnahme. Also das 2-Jährige haben wir jetzt auch gehabt.
Wann war denn das gewesen?
So.
Dezember.
Also aufgenommen haben
wir... Ja, Aufnahme weiss ich nicht mehr.
Ausgestrahlt haben wir im Dezember. Ausgestrahlt haben wir im Dezember 2022 erstmal. Und aufgenommen haben wir, glaube ich... Also Queen ist gerade gestorben. September?
Stimmt.
Weil da ist jetzt gerade die 2 Jahre her.
Stimmt. Hey, und du weißt im Fall gar nicht...
Wären wir wieder mal bei der toten Queen.
Yeah. Immer wieder, alle Jahre wieder. Du weißt im Fall gar nicht, wie stolz ich bin, dass wir das 2 Jahre lang ohne ausfallende Folge bis jetzt fast schon gemacht haben, oder 50 Folgen bis jetzt. Das finde ich schon eine mega krasse Leistung.
Ja, obwohl ich, also ich, ja, sehr, sehr. Und jetzt gerade jetzt, wo du weg bist, merken wir es ja auch, wie es schwierig ist vom Organisieren her und so. Und gerade heute, wo ich so einen Moment denke, da klappt es nicht. Scheiße, es wäre die erste, die ausfällt. Das wäre voll doof. Eigentlich würde ich voll gerne aufnehmen. Also von dem her, ja. Und wir haben Sonderfolgen dazu rausgebracht und wir haben Themen auf. Also ich finde auch, okay, ich finde, wir haben sehr, sehr viele, sehr coole und sehr wichtige Themen schon besprochen. Ich merke, dass es im Moment, jetzt gerade mit Remote, ein bisschen schwieriger ist. Eben auch so ein bisschen der Inhalt, den wir ja sonst jetzt doch hatten in der Folge, auch mit dem Blink und so, dass wir da im Moment ein bisschen schwieriger haben zum Führen kützeln. Wir streifen oft ein bisschen die wichtigen Themen, aber wir gehen nicht so tief rein wie auch schon. Aber ich hoffe, da kriegen wir wieder her, wenn du dann wieder da bist.
Ja, das kriegen wir schon wieder her. Ich glaube, das liegt auch mega an dem, dass wir, wie jetzt zum Beispiel auch wieder, dass wir irgendwie die 5 Sekunden halt haben und wir mega oft müssen schauen, dass wir lange Sätze machen und dann Pause machen, dass der andere auch die sind lange Sätze dann nachher darf machen. Dann kannst du halt, wenn du nicht direkt nebeneinander hockst oder wie voneinander die Gestik und Mimik nicht hast und halt auch nicht weißt, dass du in Realtime aufhörst reden und wieder anfängst reden, dann ist es halt auch schwierig, um irgendwie ein fließendes Gespräch zu führen. Aber ich glaube, bis jetzt ist es relativ gut gegangen.
Ja. Das ist okay. Und eben die zuverlässigen, was sind es, vielleicht 20, 30 sehr zuverlässige Hörer und Hörerinnen, die hören uns, glaube ich, weiterhin sehr zuverlässig und die anderen vielleicht halt ein bisschen weniger oder noch kürzer oder noch sporadisch, aber ist okay. Wir machen das auch, also wenn auch 3 Leute zuhören, dann mache ich es gerne, weil ich denke so, hi, ihr hört uns zu, ich lese ein Update aus unserem Leben.
Ja, gell, schlussendlich machen wir es für uns.
Ja, voll. Es ist ja eigentlich unser Hobby und unser Zeitvertrieb. Und ich finde ja gleich, wir haben viele feministische oder psychologische, emotionale Themen haben wir ja doch schon besprochen, wo mir wichtig waren und dir ja auch. Also so, von dem her, ganz viel von dem, was ich wollte, in die Welt rausbrüllen, habe ich jetzt schon mal gebrüllt.
Ich hätte es nachher auch gerade noch mal so ein Thema.
Und der Rest wird sich geben, aber im Moment... Das ist gut. Ich hätte auch noch eins, zwei, aber eh wieder traurig. Aber ja. Aber nein, ich finde es cool, es tut gut und es ist meistens vor allem spassig.
Ja, finde auch.
So.
Ja. Und ich muss eben sagen, eben schlussendlich ist es wirklich. Wir machen es, weil wir es wollen und weil wir Spass daran haben. Und es ist mega, wirklich mega cool. Und ich bin wirklich stolz darauf, dass wir das Hobby so durchgezogen haben bis jetzt. Aber es ist auch gar kein Drama und gar kein Schande für niemanden, wenn mal etwas ausfällt. So, schlussendlich, eben, es muss ihm Spass machen. Und wenn es nicht mehr Spass macht, dann hat es ja den Sinn verfehlt. Aber es macht es noch. 2 Jahre in, also 50 Folgen. 50 Folgen, überleg!
Das ist schon krass. Das sind, also ich meine, das sind wahrscheinlich um die 100 Stunden, nicht ganz, aber so 80, 90 Stunden oder so. Und gell, wir sind zusammen auf London gegangen, wir haben zusammen ein Harry Potter Wochenende gemacht. Also es ist ja so, wir haben ja auch wirklich coole Sachen schon gemacht noch zu einem.
Und ich habe einen Wunsch. Den können wir irgendwann umsetzen, das ist egal. Aber ich würde gerne, wenn du dich nochmal getraust, dann würde ich gerne nochmal mit dir noch einmal hin.
Noch nie? Ja, eh.
Vielleicht noch mal so ein paar Tage oder so. Ich weiß es noch nicht, wohin, aber ich würde gerne das gerne ein bisschen besser mastern.
Du willst noch ein bisschen Neuroaffirmer da unterstützen sie.
Was würde ich?
Dass wir das... Dass wir noch ein bisschen mehr einander verstehen und aufeinander eingehen. Nein, das ist
nein, wirklich, das ist mir wirklich wichtig. Das ist mir wirklich wichtig, dass wir... Ich würde mal wirklich, das ist mir wirklich wichtig, dass wir das nochmal machen und noch ein bisschen besser machen.
Nein, ich bin voll dabei. Voll. Hey, wir haben es gut gemacht, komm. Wir haben 2, 3 Kommunikationslücken aufgedeckt und du bist mittlerweile so eine von denen, wo ich am ehrlichsten, also eben, wo ich so wirklich 90% unmaskiert bin. Also das ist eine sehr, sehr gute Quote. Und wo ich auch am ehrlichsten sage, hey, sorry, das hat wirklich gerade nicht gepasst, so, wo ich mich eh mal noch traue, noch einmal durchschnaufen, das auszusprechen.
Also ja, voll, aber hey, ich wäre ja eben aber auch gerne die Freundin, die das appreciated, dass du unmaskiert bist und auch zu irgendwie so fest mir das möglich ist, um auf dich eingehen, weil ich das ja, oder weißt du, was ich meine?
Komm, wir machen mal zusammen eine Paartherapie.
Wir machen eine Paartherapie? Ich glaube, da würde die Therapeutin hätte gar nichts mehr zu sagen, wir würden einfach eine Podcast-Folge machen mit ihr. Es wäre eine teure Podcast-Folge.
Teurer als die anderen, ja. Aber es wäre lustig. So eine Selbsterfahrung, so irgendwo ein Tagescoaching-Kurs. Freundschaftstherapie. Ja. Nein, also eh. Lustig. Ideen haben wir. Wird schon passen. Nein, sehr gerne. Ich komme sehr gerne wieder mal mit auf eine Reise.
Nein, es ist ja nicht so, dass wir uns therapieren müssen. Als Freundschaft.
Nein, aber das ist... jetzt kommen wir aber gerade zu einem Punkt. Ich finde Therapie mega gut, wenn sie... nicht im Sinn von, es ist etwas Schlechtes, was wir flicken, sondern es ist etwas Gutes, was wir noch besser machen wollen. Weil ich finde, eigentlich sollte man idealerweise in dem Moment zur Therapie gehen, ob alleine oder als Paar, wo man sagt, hey, wir haben es eigentlich gut, wir haben einfach 2, 3 Punkte, wo man sagt, die könnte man noch ein bisschen schrübeln. Weil dann hat man so voll den Benefit. Und nicht erst, wenn man kommt, hey, wir haben da einen riesen Scherbenhaufen und eigentlich kotzt es uns nur noch an, hilf uns bitte aufhoben. Das ist eigentlich wieder der falsche Moment dann schon.
Ja, voll. Ja, voll gesehen ich schon. So, nur kurz zur Transparenz. Leslie hat gerade ihren Kehlkopf verschluckt oder so und darum... Das Husten ist jetzt rausgeschnitten, aber ihre Stimme ist jetzt trotzdem noch ein bisschen...
Ja, ich töne noch ein bisschen lustig. Irgendwie hat sich da ein Kehldeckel oder so hat sich quergestellt. Weißt du, der Henker war... Ich würde manchmal sehen wollen, was da innen passiert. Das ist vielleicht auch ein bisschen Berufskrankheit. Ich würde einfach gerne immer im Körper hineinschauen, wenn irgendwas Seltsames passiert. So, hey, was ist gerade los gewesen?
Boah, so gern, weißt du, wie gerne hätte ich irgendwie ich einen Ultraschall oder ein CT gemacht den letzten Tag von meinem Abdomen? Am liebsten wäre einfach irgendwo hineingelegen und gesagt, da, schau, bitte.
Dorthin könntest du wahrscheinlich. Wie in den USA. Du gehst in ein mobiles CT und sagst, ich zahle Tausende für einen ganzen Körper, bitte mach.
Ja, wahrscheinlich wäre es eben gar nicht so teuer. Klar könnte ich das, aber weißt du, weil ich ja schon weiss, dass wahrscheinlich nichts Organisches dabei rauskommt, ist ja wie auch egal.
Ja, nachher hast du noch einen Zufallsbefund, der dir Angst macht. Ich nütze da nicht. Belana!
Ja, das stimmt auch wieder. Ja.
Okay. So. Was hast denn du zum Erzählen? Erzähl.
Also das Wichtige oder das Unwichtige? Weil ich habe zwei unwichtige, lustige Sachen. Hast denn du auch noch ein paar Sachen? Oder soll ich jetzt da mal kurz durch die unwichtigen, lustigen Sachen?
Nein, ich habe eigentlich nicht viel. Ich könnte von unseren Familienausflügen erzählen. Ich habe da, wo ich als Wichtiges habe, ist eigentlich, ich will gar nicht zu viel darüber reden, weil es ist Brühli nur, aber so ein bisschen als Ding, es hat von Mal Ehrlich, früher noch Ellie Working Mom, die hat einen Podcast gemacht über das Eltern-Burnout. Ich war bei 98% davon einfach nur zustimmend gewesen und habe dann wie so gefunden, so, hey, ja, wichtiges Thema. Und wenn ihr Eltern ja eure Umgebung habt, schaut ein bisschen auf sie, weil es ist wirklich je nach Lebenssituation und je nach Gelegenheit einfach noch happig. Und vor allem bitte nicht unbedingt immer einfach so verdammt verurteilen und wertend, weil ich würde mega gerne manchmal wirklich das Leben täuschen können mit anderen. Fürs gegenseitige Verständnis. Weil ich meine, ich bin sicher auch nicht absolut gefällt von dem, zum anderen beurteilen oder auch vielleicht das Licht beurteilen und sagen, hey, euch gefällt es ja mega einfach, weil es wahrscheinlich hat wirklich jeder irgendwo seine Probleme. Und ich fände es aber manchmal mega gut, wenn man anstatt beurteilen können, täuscheln und wirklich mal ehrlich, aufrichtig hineinschauen, so, hey, weißt du, da geht alles los? Und den entsprechend unterstützen. Darum, ja, einfach so, es ist nicht wirklich Ring. Also bei uns zumindest im Moment geht es eher nicht. Und ja, und ein bisschen gegenseitiges Verständnis und Toleranz und Geduld und Unterstützen wäre echt etwas Wertvolles in der Gesellschaft. Sind wir wieder bei dem. Ja. Und das andere, wo ich auch noch mal einen Podcast
gelassen habe. Darf ich kurz einhaken?
Ja.
Ja. Von wegen Hilfe und so. Wir haben da deine 6-minütige Sprachnachricht, wo es auch ein bisschen um das gegangen ist, so Auskotzerei, Mutterauskotzerei, Elternauskotzerei. Und dann habe ich dir ja geantwortet, von wegen, eben, ich wäre jetzt eigentlich gern, also wenn ich jetzt zuhause wäre, dann würde ich gern dir, wie das auch schon war, einfach mit euch nachtessen und dann irgendwie den Abend ein bisschen mithelfen, wenn jetzt zum Beispiel die Mann gerade weg ist. Ist denn das etwas, was wirklich Unterstützung ist? Nur so, dass man kurz einmal auch vielleicht ein bisschen praktische Tipps kann geben für, wenn du sagst, unterstützen. Weil ich glaube, unterstützen haben die Leute immer das Gefühl, das ist so Grosses, so etwas Grosses, aber vielleicht ist es etwas Kleines.
Oh nein. Genau, die kleinen Sachen sind die, die fehlen. Es ist so, die grossen Gesten, ja, schön und gut, aber eigentlich sind genau die kleinen Alltagsmomente die, wo die Unterstützung fehlt. Weil, also, meine Mutter sagt, ah, ja, sie nimmt uns Kind 2 Nächte ab. Gut, das ist jetzt lange nicht mehr der Fall gewesen. Und dann ist aber nachher das Problem. Dann habe ich Kinder, die nachher so durch sind, nach 2 Tagen bei den Grosseltern, dass sie nachher so durchdrehen zu Hause, dass ich wieder genau gleich die Erholung wieder flöten habe. Aber so kleine Unterstützung, eben genau so etwas so, hey, ich esse mit euch zusammen zur Nacht und tue ein bisschen Kind beschäftigen, während du noch etwas erledigst. Das muss nicht 4 Stunden sein, das ist 1 Stunde, 1,5, 2. Und das sind so, das wär extrem wertvolle Unterstützung. Genauso die Kleinigkeiten oder so. Auch, ich komme nur auf einen Kaffee vorbei und spiele eine Stunde mit dem Kind, damit du was kannst erledigen kannst. Oder weißt, nicht immer, eben, es muss auch nicht den ganzen Abend oder ein grosses Baby sein oder ich nehme das in 6 Stunden ab oder so sein. Für mich sind wirklich so die kleinen Dinge oder so, hey, ich nehme sie mit auf den Spaziergang oder nicht einmal unbedingt Kind wegnehmen, sondern jetzt, was bei mir letzte Zeit auch viel war, ich komme mit dem Haushalt fast nicht hinein. Mhm. Und ich, weil ich im Kopf so fest im Kreisel bin und Kind so viel Energie auch reinbringen, eben so kleine Sachen auch Unterstützung, sag mal, im Haushalt, auch da muss nicht ein Frühlingsputz sein. Das ist schon mega cool, wenn man sagt, hey, komm, wir mischen den Kleiderschrank zusammen aus. Oder hey, boah, das wäre schon mega lang pendent, komm, hast du Bock, zum etwas erledigen mit mir? Ich hatte eine Kollegin, die ist das Wochenende gekommen. Sie hört uns, hi. Bevor wir umgebaut haben, oben. Und wir haben einfach ein Wochenende lang ausgemistet und aufgeräumt und sind nicht einmal weit gekommen. Wir haben eigentlich, glaub, 1,5 oder 2 Zimmer machen mögen, nicht einmal alle 3 von oben, geschweige denn da von unten noch. Aber es ist einfach so, das Zweite, mhm, ist es einfach lustiger und man macht es eher und so ein bisschen Bodydoubling und so. Das sind so Sachen, eben, es muss nicht eine riesige Gewaltgeste sein, es ist eine Stunde dort, eine Stunde ein oder einfach so merken. Wir haben gestern spontan Besuch bekommen, sehr unerwarteter, spontaner Besuch. Einfach um 11:30 geläutet hat, so drei Kollegen von früher, die wir ewig nicht mehr gesehen haben. Und dann spontan die Leute so, ja, sie sind in der Nähe gewesen und sind von Luzern unten, haben gefunden, wenn sie schon in der Nähe sind, kommen sie mal heimsagen. Und wir sind im Pyjama und am Putzen gewesen. Und so, ja, also wenn ihr spontan kommt, können wir einfach über Wanner bekommen. Aber ich habe mega Freude eigentlich, einfach so, hey, es hat auch uns ein bisschen, oder mich zumindest ein bisschen aus der Spirale von Stress und ich muss erledigen und ich muss fürschen und hopp, hopp, sondern wirklich so, okay, es ist ein Cut, es ist ein anderer Input, es ist mit den Kindern eine andere Dynamik. So kleine, und sie sind nachher 3/4 Stunde auch wieder gegangen. Es war wirklich nur das Kaffee gewesen, aber so, es gibt eine andere Dynamik. Ja, und da finde ich eigentlich schon so Sachen, wo ich echt schön finde. Und im Moment aber fast selber mir nicht möglich, weil wenn sie dann sagen, ja, kommt doch mal vorbei, dann denke ich so, ja, ich komme auch gerne mal bei jemand anderem vorbei, Aber dort ist halt einfach wieder, da heisst, ich muss vorher drei Menschen parat machen. Auf einen halbwegs fixen Zeitpunkt. Und das ist einfach jedes Mal auch so ein Stress. Auch aus, zum Kind aus dem Spiel rausrupfen oder so. Und ich habe im Moment eigentlich, bin ich einfach froh, wenn uns jemand kommt besuchen, ob mit oder ohne Vorankündigung. Wenn du ohne kommst, musst du einfach unter Umständen gibt es noch viel Ausschlag kommen. Aber da ist ja auch nicht, also eben, mein, wenn du ohne kommst und für dich ist das okay, dann bist du ein herzlich willkommener Gast. Und wenn es für dich nicht okay ist, dass wir ab und zu ein bisschen raus haben, dann bist du vielleicht nicht ganz so im richtigen Mindset. Weiss nicht. Aber ja, aber nein, das ist das, was ich meine mit so kleinen Unterstützung, eben so kleine Inseln, zusammen zu Nachtessen oder etwas mitbringen, eine Entscheidung abnehmen, wie so, hey, ich bringe was mit, oh geil, ich muss nicht denken, ja. Yeah. Es sind kleine Sachen, wo es würde ausmachen und es müssen die grossen Gäste sein und vor allem eben das, was ich vor allem sehr, sehr wichtig finde, ist das Wertfreie und nicht immer so da, ja, willst du nicht einfach mal so, weil denke, eben, und nur da impliziert einfach mal. Und ich denke, ganz viele Sachen bei unseren Kindern, wir haben so viel probiert schon. Und schön, wenn es reicht, wenn du deinen Kindern sagst, sie sollen etwas nicht machen und dann klappt das. Das mache ich mit meinen Kindern auch. Aber sie haben einen anderen Verarbeitungsprozess. Es geht, also ist so, und wenn ich dann merke, dass du nicht verstehst, wieso dass ich mich fühle oder wieso das Kind sind, uns dann bewertest. Nicht nur nicht verstehen ist okay. Aber nachher sagst du, ja, also wir machen es halt einfach falsch. Und ich sage, wir machen sicher nicht alles perfekt, gell? Nicht, dass ich mir das auf die Kappe schreibe, auf keinen Fall. Ich weiss vieles, was wir falsch machen, aber...
Ja, du weißt wenigstens, was du probiert hast und was nicht.
Es mir uns anstrengend. Genau, und frag nach und red mit uns darüber und was ich schon probiert habe und sehe, dass wir uns wirklich viel Mühe geben, bitte. Und nicht einfach, dass wir... Also es ist so... ja, ich habe letztens draussen gehört von jemandem, der gefunden hat, so... Weil wir gesagt haben, wir brauchen einfach ab und zu ein bisschen Zeit ohne unsere Kinder. Und dann ist rausgekommen, so, ja, aber also das verstehen sie gar nicht, weil sie sind gerne mit ihren Kindern zusammen. Und ich denke, ja, ich bin auch gerne mit meinen Kindern zusammen. Mega, mega gern. Das ist es nicht. Aber ich bin gerne 6 Stunden mit meinen Kindern zusammen und nicht 14. Weil ich bin dann zu erschöpft. Es ist für mich persönlich, für meine persönliche Reizschwelle, ist es zu viel, einen ganzen Tag allein mit den Kindern zu sein und verantwortlich zu sein. Das ist für mich, wie ich bin, eine Überlastung. Vor allem mit den Kindern, die ich habe. Wären sie total ruhige, gechillte Kinder, wäre es nochmal ein bisschen was anderes, sind es aber nicht. Wäre ich eine total ruhige, tiefen, ausgeglichene Person, wäre es auch anders, bin ich aber nicht.
Cool.
Das sind ja Faktoren, die drin spielen. Ist ja nicht, eben, ich schiebe ja auch nicht die Verantwortung ab. Natürlich trage ich auch einen rechten Teil dazu bei, dass es streng ist, zuhause. Weil ich auch nicht mehr mag leiden, weil ich gewisse Veranlagungen selber mitbringe, weil ich müde bin, weil ich auch ungesunde Coping-Strategien manchmal habe. Aber halt, ja. Die Verantwortung die weise ich nicht vor mir. Ich sage nicht, ich mache alles perfekt, um Himmels Willen, aber halt, dass ich mir Mühe gebe. Und dass es mir bedeutend besser geht, wenn ich eben ein bisschen wertfreien Support hätte oder Verständnis. Das ist so.
Ja, aber gell, und ich finde auch, es muss auch... Das ist so ein auch eigentlich geht es ja auch gar niemand etwas an. Ich meine, solange deine Kinder nicht verwahrlost sind oder irgendjemand das Gefühl hat, dass du irgendwie Kindeswohlgefährdung betreibst, dann geht es doch auch einfach niemand etwas an. Weder in die eine oder die andere Richtung.
Ja, dort kommt dann bei vielen so, ja, wenn ich dir schon helfe, ja, und gell, ich merke aber dort so ein bisschen das Gefühl von der Gesellschaft, auch in der Familie bei uns jetzt oder so, wenn ich da hilf, dann zu meinen Bedingungen. Das ist schon noch in vielen Köpfen, dass man hilft zu eigenen Bedingungen, wo ich sage, du musst natürlich niemandem helfen, wenn es dir und deiner Moral komplett widerstrebt, was die andere Person macht. Okay, aber auf, also für mich, von meiner Definition her, ist in einer Freundschaft oder Familie oder eine Beziehung, die auf Liebe basiert, jeglicher Art, sollte immer der Moment sein von ich helfe dir bei dem, was dir hilft und nicht bei dem, was ich richtig finde.
Ja.
Und wenn du mir sagst, du brauchst das und ich finde vielleicht, ja, ich glaube, etwas anderes wäre aber besser für euch, aber du sagst mir, du brauchst jetzt das, dann gehe ich zuerst einmal einfach auf das ein, was du mir sagst, dass es du brauchst und versuche dir nicht das aufzudrücken, was ich halt ja, richtig finde.
Es gibt wirklich tatsächlich viele Leute, die haben letzte Zeit auch im persönlichen Kontext wieder mal so ein Beispiel erlebt, wo ich mir so denke, hey, wenn doch, vor allem das Krasse ist, ja, du kannst ja noch so klar mit diesen Leuten kommunizieren, ich will das, ich brauche das, ich will das nicht und ich brauche das nicht, aber trotzdem werden einfach so die Grenzen überschritten, wo du denkst, so, wie kann man denn so sein? Das frage ich mich. Denn, also, das ist doch keine Hilfe, das ist doch nur eine Mehrbelastung. Weil dann musst du dich wieder auf irgendetwas anderes genau einladen, was ja irgendwie nicht in deinem Interesse ist. Aber dann, dann bist du dann mal in der Position, wo dann quasi sich wieder verantwortlich fühlt für die andere Person, die dir ja eigentlich jetzt helfen soll. Mhm. Das ist doch so ein Bullshit. Wer überlegt so?
Und da ist das, was ich im Moment am mit Abstand belastendsten empfinde. Ich bin mich permanent am Rechtfertigen für jede Entscheidung und Überlegung. Bei Leuten, die ich eigentlich nicht sollte, müssen mich rechtfertigen, die mich supporten sollten. Das ist so unfassbar streng. Jetzt meine ich, es geht zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin mega fest erschöpft. Ratschlag Nummer 1, ja, dann schaff halt weniger. Mach die Weiterbildung nicht, was auch immer. Und ich sage, ich verstehe den Gedankengang, aber das Arbeiten und die Weiterbildung sind die letzten 2 Monate da gewesen, wo mein Verstand gerade noch so hepp-klepp beieinander gehalten hat. Weil ich wirklich fast am Durchdrehen war mit dem Entscheidungssetting, wo wir jetzt zuhause im Moment haben. Eben so wie weiter mit der Schulsituation und so. Und beim Arbeiten, das ist für mich ein mega Ausgleich. Und es gibt so viele Leute, die das nicht verstehen, weil sie vielleicht einen scheiß Job haben oder weiss, der Henker war. Aber ich arbeite ja eigentlich gern und ich lerne gern vor allem. Die Weiterbildung ist vor allem da, wo mir so richtig, richtig gut tut. Weil ich sage, aber es ist eine mega Belastung. Natürlich stresst es mich jetzt, dass ich noch so 2 Stunden Aufträge mache bis nächste Woche. Natürlich ist das auch ein Stressfaktor. Gleichzeitig ist es aber wirklich das Einzige, wo mir noch ein bisschen Lebenswille gibt. Also bitte nimm mir nicht den weg, wo man den Lebenswille gibt.
Es ist doch auch, weißt du, also ich meine jetzt gerade in dem Beispiel, wenn du sagst, ich bin mega erschöpft, so, dann, das ist ja einfach einmal eine Aussage. Und wenn dann jemand dir einfach ungefragt einen Ratschlag gibt, aber nie nachgefragt hat, was erschöpft dich denn? Was ist denn der Punkt in deinem Leben, wo dich erschöpft? Und wo kann man da etwas machen? Also weißt du, so, keine Ahnung, aber das sind bei dir die ungefragten Ratschläge. So, dann frag doch zuerst einmal nach, aber man schaut immer so oberflächlich, du bist erschöpft, okay, dann schaffe ich. Also einfach so das generisch, das most generic Ding, was dir gerade in den Sinn kommt, wirfst einfach jedem an den Kopf. Das ist wie, weißt du, ich meine, ich nehme mich von dem nicht aus, mit dem Beispiel, das ich jetzt gerade sage, also wo jetzt folgt. Wenn irgendjemand etwas hat, krank ist, keine Ahnung, Kreislauf, whatever, trink ein Glas Wasser. Also ich liebe den Ratschlag auch. Trink zuerst mal ein Glas Wasser, wenn das nicht hilft, dann können wir weiter schauen. Aber das ist wie das. So komplett sinnlos. Oder wie wenn du irgendwie ins Wasser steigst und der See ist kalt und sagst, ja, wenn du rein bist, geht's. Das sind so Sachen, die einfach so Aussagen oder so Ratschläge, die einfach nichts bringen. Weil sie einfach oberflächlich sind.
Und ich denke so, weißt du, ein Stück weit, eben, also ich bin auch schon froh, wirklich um den Input, hey, hast du genug getrunken oder hast du Hunger, wo ich merke, aha, ja, stimmt, hast recht. Also es ist nicht, dass das keinen Platz hat, es darf einen Platz haben, aber in dem Moment, wo ich dir sage, ja, ich habe mir das überlegt, in dem Moment solltest du deinen Horizont anfangen zu erweitern. Wenn du deinen Ratschlag mir gebracht hast und mir sagst, eben zum Beispiel, schaff doch weniger, wäre es nicht weniger Stress, wenn du weniger würdest arbeiten. Und in dem Moment, wo ich dir sage, schau, aber das Arbeiten ist das, das Lernen ist das, was mir im Moment Spass macht, in dem Moment solltest du von dem Ratschlag abweichen. Nicht, dass der Ratschlag per se schlecht ist, aber in dem Moment, wo ich dir begründet kann sagen, wieso dass er für mich nicht stimmig ist, in dem Moment sollte der nächste Schritt Platz haben und nicht es fixieren auf dem Ratschlag, der ja eigentlich für mich bereits erledigt ist. Genau das Gleiche haben wir, und das ist halt wirklich das, was jetzt bei uns ein grosses Setting ist mit Kind. Klärst du sie ab, medizierst du deine Kinder oder nicht? Welches Schulsetting ist das richtige Kind? Welche Therapie ist für das richtige für dein Kind? Das sind 1000 Überlegungen, die ich schon gemacht habe. Wieso, dass man gewisse Sachen macht oder nicht macht? Wieso, dass man sich Gedanken macht? Und ich mag es so nicht mehr verleiden, wenn Eltern mit Kind, wo nicht, vor allem mit Eltern mit Kind, die nicht in dieser Situation sind, kommen mit, ja, da muss man jetzt halt durch. Oder, ja, wir haben alle Schulen nicht so cool gefunden. Es geht nicht darum, die Schule nicht cool zu finden. Meine Kinder gehen da eigentlich beide gerne in die Schule. Das ist nicht das Thema. Es geht darum, dass man unter gewissen Settings und Strukturen so fest leidet, dass man nicht schlafen, dass man nicht aufs WC kann, dass man das Gefühl nicht mehr ausformulieren kann, dass man Aggressionsprobleme bekommt. Es geht nicht einfach darum, dass meine Kinder heimkommen und sagen, es war doof heute. Und in dem Moment, wo du mir mit dem Ratschlag oder mit dieser Plattitüde kommst, von, ja, ist halt manchmal ein bisschen doof, ist für mich einfach so, ach, bitte lass mir doch richtig zu. Oder versuch zu verstehen und versuch zu sehen, was wir ja schon machen. Versuch nachzuvollziehen, was ich meine. Und versuch deinen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und ich versuche ja das selber auch. Es ist einfach, Hund und Katze sind sich gerade am Fighten dort hinten. Egal, die lasse ich jetzt. Ja, und das ist einfach da ist mit etwas vom Belastendsten. Jetzt auch gerade in der Schule, jetzt haben wir dann demnächst das nächste Gespräch, wie es weitergeht. Und es ist so ein bisschen, ich bin ja mega fest abhängig von anderen Personen in diesem Konstrukt. Ich kann ja wie nicht einfach sagen, hey, das stimmt für uns, wir machen es so. Das geht ja nicht. Ich muss ja immer noch mit so vielen anderen Menschen zusammenarbeiten, wo, und das ist das, was mich stresst, zum Teil so fest von oben herab oder von außen schauen und keinen Perspektivwechsel machen können, sondern wirklich einfach so, ja, das ist aber für uns halt so. Und ich sage, ja, das sehe ich. Ich sehe ja, wie es für mich ist. So, hi, nein. Ehrlicherweise einfach nein. Für die einen Leute einfach so. Und da ist das, wo ich so mega fest streng bin, das immer wieder erklären, versuchen, definieren, versuchen, Verständnis akquirieren von Leuten, die nicht in der gleichen Situation sind, dass sie trotzdem vielleicht die Unterstützung bekommen, die ich brauche, damit sie mich genug verstehen, damit sie uns genug verstehen, damit meine Kinder nicht bewertet sind mit dem Muster A, sondern damit man eben vielleicht den Horizont aufs Muster B noch erweitern und sagen, ah, schau mal, es gibt noch andere Facetten vom Menschsein, anstatt einfach nur Normfigur A. Und dann wird man gesagt, ja, du kannst jetzt, also kannst jetzt nicht erwarten, dass sich das Schulsystem einfach deinen Kindern anpasst. Und das erwarte ich mit keinem Wort. Mit keinem. Ich rede ja nur davon, dass wenn man von Integration redet, dass die bitte so richtig gelebt werden und nicht so pseudo, dass es dann auch andere Lösungen sollte können geben. Und ich will nicht das ganze ich will das ganze Schulsystem überkehren. Natürlich will ich da, sehr viele Eltern würden da wollen. Und ich verstehe auch nicht, wieso das, die Aussage, es ist halt einfach so, sorry, das ist eine, die macht mich stiegelsinnig. Sorry, und jetzt bin ich ganz fest abgeschweift, aber ja.
Alles
so,
gut.
Eigentlich wollte ich nur sagen, eben so, wenn ihr seht, dass Eltern ja im Umfeld müde sind, kleine Gesten helfen
und mega viel. Und vielleicht einfach fragen.
Viel mehr als immer die Grossen.
Ja.
Ja, und nicht schatschen und die eigene Weltvorstellung wie Familiensetting, wie Kindererziehung, einfach mal ein bisschen erweitern. Ich bin mega bereit für Ratschlag. Gell? Ich bin mega offen, wenn du mir wirklich kannst einen Ratschlag geben, wo unsere Situation einbezieht. Nicht einfach bitte den Standardratschlag vom Jugend, Pro Juventute Heftli von vor 19 Jahren oder so, wo es geheiss hat, Kinder müssen da und da so viele Portionen Früchte am Tag, damit sie gesund sind. Punkt. Also musst du das jetzt halt machen.
Ja. Gell, ich muss sagen, wenn ich mich jetzt vor allem so, ich meine, klar, schlussendlich, es ist jetzt ein kurzer, ich schweife, meine Zunge ist trocken, kann nicht mehr reden, ich schweife ein bisschen ab, ist gut. Bleib aber im gleichen Setting.
Ist gut.
Grundsätzlich ist ja meine Intention, es ist jetzt wieder eine Einleitung, die so keinen Sinn macht, aber es macht Sinn in meinem Kopf, wenn ich zum Punkt komme. Vielleicht vergesse ich den Punkt, wenn ich noch länger über den Punkt rede. So, die Reise ist ja auch keine... genau, die Intention von der Reise ist ja auf keinen Fall gewesen, zum herauszufinden, willst du Kind oder willst du kein Kind. So, das, mit dem bin ich nicht da reingegangen, weil ich gewusst habe, das macht keinen Sinn, um so eine Entscheidung zu treffen, aufgrund von so etwas. Aber wenn die Entscheidung müsste aufgrund von dem getroffen werden, aufgrund von dem, dass ich mit mir selber schon schwierig finde, um irgendwie managen und Entscheidungen zu treffen und ich mir vorstelle, wie mein Körper in einer Schwangerschaft wäre, wenn er nur schon in einer leichten Stresssituation komplett am Ausarten ist, dass es mir nicht mehr so wirklich gut geht. Muss ich sagen, glaube ich, dann bin ich doch lieber einfach, dann nehme ich in der Gesellschaft, in den Kreisen, wo ich mich bewege, sehr viel lieber die Rollen von der helfenden Freundin, Tante, whatever. Ich glaube, das könnte viel besser und ich wäre viel ein angenehmerer Mensch und hätte mein Umfeld, glaube ich, viel mehr bereichert, wie wenn ich das selber machen würde.
Also, erstens muss ich sagen, ich finde, die Rolle ist in unserer Gesellschaft eine der wichtigsten und wird von viel zu wenigen Leuten wirklich gelebt. Also, ich meine, das hat es ja immer gegeben, die kinderlose Tante, ob jetzt physisch Tante oder Freundin von der Mutter oder lesbische Bekannte, die kein Kind hätte können wollen. Aber die Rolle, wir sind wieder bei den Frauen, es sind nämlich wirklich einfach fast nur die Frauen bis jetzt immer gewesen. Männer machen das heute ja auch praktisch nicht. Ich meine, der Onkel, der das Kind kommt, kann holen, um einen Ausflug zu machen, ist eher selten. Außer da hat ein Partner, was halt kommen könnte.
Das ist ja immer so, wenn dein Partner Götti wird, so überleg dir, ob du... Willst du, dass dein Partner Götti wird? Weil du wirst dann eigentlich Götti.
Genau. Nicht bei allen. Ich will da wirklich sagen, es gibt einen Wandel und es gibt tolle Männer, die Potenzial haben, aber das Verhältnis ist schon frauenlastig. Care-Arbeit ist frauenlastig. Und die Rolle ist eigentlich gesellschaftlich gesehen eine der wichtigsten. Ich meine, das sind immer die gewesen, wo eben die Menschen, die Alleinstehenden, die sich kümmert haben, halt um Familienmitglieder, die die Unterstützung gebraucht haben. Und ob das gewollt oder ungewollt, Kinderlosigkeit, was auch immer. Ich will nur sagen, ich will nicht, dass du deine Entscheidung, also ich will, dass du weißt, dass du in deiner Situation, so wie ich dich sehe und was für einen Freundeskreis das du hast und auch wenn ich weiss, wann ich für in deinem Leben kann, hofft, dürfen, Rollen dürfen spielen, irgendwie langfristig, dass du ja nicht oder viel weniger als ich in die Situation wahrscheinlich hier kommst. Weil bei uns ist, ich meine,
ja, gut, Covid hat klar
wirklich einen heftigen Beitrag. Also, gell, muss ich ehrlich sagen, bei uns ist wirklich, wer nicht einen Großteil vom Sozialleben im Kontext von Covid recht fest zusammengebrochen, sieht es bei uns auch anders aus. Aber wir haben wirklich in diesem Jahr oder in diesem anderthalb Jahr mit Neugeborenen und Covid so viele Sozialbeziehungen verloren und nicht mehr wiedergefunden oder nur sehr selekt, also nur sehr sporadisch, so, wo wir uns vorher wöchentlich, zweiwöchentlich gesehen haben, sehen wir uns jetzt vielleicht noch zweimal im Jahr und so. Wäre das Setting nicht gewesen, wäre es vielleicht anders. Und du hast einen Freundeskreis, der so lange jetzt schon stabil ist. Und ich kann ja auch da von mir aus sagen, wenn du in diese Situation kommst, ich weiss ja, dass ich nie werde eine Freundin von mir in diese Situation kommen, wo ich jetzt gerade bin. Vom Gefühl haben, sich müssen um alles alleine kümmern und keinen Support zu haben. Wenn ich sehe, dass du in diese Situation reinkommst, dann komme ich zweimal in der Woche zu dir am Abend, kein Thema, ich komme dir regelmäßig gehört. Weißt du, das ist so, da, wenn ich jemals sehe, dass eine Freundin von mir in diese Situation kommt, dann springe ich. Und einfach, dass du da in deine Entscheidung ja auch darfst einflüssen lassen, was du für ein soziales Umfeld hast und dass jetzt eben zum Beispiel ich ja da würde mithelfen.
Ja, das finde ich schön und ich glaube, das ist auch wirklich ein. Das ist so ein Punkt, der auf der Pro-Liste steht von dem ganzen Thema tatsächlich, dass irgendwie das soziale Umfeld das Ganze wahrscheinlich machbarer machen. Ja, aber auf der Minusseite steht im Moment natürlich auch, dass mein Körper Schwangerschaft wahrscheinlich so semi verträgt.
Muss ich ehrlicherweise sagen, mein Körper ist sehr viel stabiler seit der Schwangerschaft. Einfach so, dass du als Input mal gehört hast. Soll dich nicht zu fest beeinflussen, soll deine Entscheidung sein. Aber ich habe wirklich, ja, jetzt bist du auf dem Kopf. Lustig, hi. Also ich habe wirklich seit der Schwangerschaft das Gefühl, ich bin sehr viel resilienter und resistenter gegen vieles. Nicht gegen alles, und ich bin auch viel mehr krank gewesen, als ich es vorher jemals war, so mit Erkältungszeug.
Weißt du, Erkältungszeug und so, das geht aber ja, aber die ganze Übelkeit während der Schwangerschaft. Also ich meine, so wie ich meinen Körper kenne, mir ist ja wegen allem schlecht. Ich habe ein erstes Date, ich habe eine Prüfung, ich habe egal was, es schlägt mir alles auf den Magen immer. Also es wäre fast nicht möglich, dass mir eine Schwangerschaft nicht wieder auf den Magen schlägt.
Ist im Fall ganz anders. Weil ich bin ja auch eine, ich reagiere ja auch mit so Verdauungs- und Appetitlosigkeit und Flaugefühl und Zeugungsgeschichten. Ganz anders. Ist wirklich anders. Also da kannst du dich wirklich nicht fixieren.
Ja, weißt du, das ist auch nur so ein Bullshit. Eben, dann denkst du so, gut, okay, das ist so ein Punkt, den kann ich auf die Kontraliste setzen. Aber dann ist es wieder so, dass es kein Punkt ist, den ich auf die Kontraliste setzen kann. Das ist halt bei dem Thema. Und ich eigentlich gar nicht auf das hin auswählen. Ich kann nur sagen, ich wäre eigentlich gerne die supportive Person und nicht auf meine Kinderfrage
auswählen.
Aber das ist eben das Abfuck an dem ganzen Thema. Du weißt es nicht, bevor du es nicht gemacht hast. In jedem scheiß Punkt von Schwangerschaft, über Geburt, ja, über Erziehung, über alles. Du weißt nichts und du musst einfach Entscheidungen treffen aufgrund von keinem Vorwissen. Und das macht mich so hässig.
Und da bist du 100% im Recht, weil das ist genau da. Du weißt es wirklich nicht. Und das Schlimmste daran, du kannst es ja auch nicht mehr ändern. Weil das ist ja der, wenn du einen neuen Job hast, wo du nachher 3, 4, 6, 8, 12 Monate merkst, fuck, das Team ist zum Kotzen und alles ist blöd und der Job stresst mich und dann kündigst. Das kannst du mit diesen Kindern ja nicht machen. Und ich habe wirklich letzte Woche zu meinem Mann gesagt, hey, ich wäre wahnsinnig gern ein Mann in den 90er Jahren, der schnell geht, Zigaretten holen und einfach nicht mehr kommt.
Ja.
Weil es ist einfach so, da, nicht weil ich sie nicht gern habe, das ist ja dann der nächste Fluch, ich würde wahnsinnig gern einfach gehen. Aber ich liebe sie und ich will ihnen das Trauma nicht antun. Also mache ich es nicht. Ha. Und ich würde ja nicht dauerhaft gehen. Ich würde ja einen Monat gehen. Und dann würde ich, weißt du,
so lange wieder kommen, bis du wieder gehen willst. Und dann gehst du wieder, bis du wieder kommen willst. Ja.
Und eben, ich meine, in einem Job kannst du ja das machen, dann nimmst du einen Monat unbezahlten. Dann ist es so. Oder du lässt dir einen Monat krank schreiben und machst es nicht. Oder wenn es dir schlecht geht. Weißt du, ich meine, die Möglichkeit hast ja du in jeder anderen Lebenssituation, in einer Beziehung, auch grundsätzlich, man redet jetzt mal nicht von toxischen Konstrukten und Abhängigkeiten, aber grundsätzlich auch in einer Beziehung, du ziehst mit deinem Partner zusammen und merkst nach einem halben Jahr Himmel noch mal gar nicht, dann suchst du wieder eine Wohnung und gehst. Aber mein Kind, die hast du halt. Und du hast, es ist ja nicht einfach nur, die hast und es ist dein deine Aufgabe, dein Job. Es ist ja auch die emotionale Dinge, wo ich sage, ich habe ein Pflichtgefühl, ich habe eine Beziehung zu diesen Kindern, ich liebe sie, ich sehe ja ihre coolen Sachen alles. Sogar wenn ich könnte noch irgendwie für mich selber so fest mein Bedürfnis sagen, dass ich wirklich gehe, und ich würde ja eben nicht dauerhaft gehen, ich würde ja nur ein bisschen Luft bekommen. Aber ich will ja eben ihnen kein Trauma zutun. Also es ist, und das fließt ja alles in 4 ja. Milliarden Entscheidungen ein. Ich kann ja wollen eine Kur machen. Und dann ist auch wieder da. Wer kümmert sich denn um Kind, wenn ich wirklich 2 Wochen in die Kur gehe? Wer kümmert sich, und klar, kümmert sich mein Mann, aber der ist ja auch am Limit. Also wer kümmert sich? Grosseltern. Ja, dann, aber kommt es denn so raus, dass das für meine Kinder auch gut ist? Und sind denn meine Eltern oder sonstige Grosseltern überhaupt bereit dazu? Und hast denn eben, und dann kommt wieder da, hast du, wenn du die Unterstützung sogar noch bekommst, findet sie denn auch so statt, dass sie dir wirklich etwas nützt? Oder komme ich nach 2 Wochen kurz zurück und habe Kinder, die derartig aus der Spur sind, weil sie so autoritär erzogen worden sind oder so ungesunde Glaubenssätze vermittelt bekommen haben oder was auch immer, oder so gestresst sind, dass ich nachher wieder so viel aufarbeiten muss, dass ich nachher wieder genau gleich am Limit bin. Das ist 4 Milliarden Überlegungen und Entscheidungen.
Das ist ja noch schlimmer, das ist ja noch viel schlimmer. Ich meine, es sind schon 4 Milliarden Überlegungen und Entscheidungen, die du treffen und nicht weißt und musst einbeziehen, wo bis mal bei dem Punkt bist, ob das willst oder nicht. Aber nachher hört ja der Scheiß nicht auf. So, du bist jetzt wieder an einem Punkt von 1000 Millionen Entscheidungen und du weißt nicht, wie was wo rauskommt, weil so viele Faktoren sind so ungewiss, das ist ja dumm. Aber wieso würde ich mein Leben so verbringen?
Ja.
Also, nicht, Entschuldigung, ich würde nicht sagen, das ist dumm, dass man Kind hat. Ich meine...
Ja, nein, ich weiss!
Das ist blöd klingt.
Eben, das ist ja das, was ich meine, mit dem Kinderwunsch. Wenn du wirklich keinen Kinderwunsch hast, ich finde es so legitim, um das Leben anders gestalten. Das ist absolut legitim.
Aber wie fühlt es sich denn an, wenn man einen Kinderwunsch hat? Vielleicht auch weißt du, das ist auch so etwas. Kann man schnell jemand mit einem Kinderwunsch das Gefühl mal schnell reingeben und dann kann ich sagen, okay, doch, etwas Ähnliches ist vielleicht vorhanden. Oder ich kann sagen, okay, nein, habe ich noch nie gespürt, kannst du wieder haben.
Wenn du so ein richtig, richtig, richtig herziger kleiner Hundewelpe siehst und einfach nur denkst, so, oh mein Gott.
Ja, das habe ich bei Babys schon auch ab.
Dich will ich haben. Es ist für mich ist es sehr genau das gleiche Gefühl. Also 98%. Es ist noch ein bisschen anders, aber es ist wirklich, ich meine auch jetzt, ich bin so am Limit mit diesen Kindern. Ich liebe sie so sehr und sie machen mich so fertig. Und trotzdem will ich noch eins. Dumm. Also wir werden keins mehr bekommen. Aber der Kinderwunsch, ich glaube, den kannst du auch wirklich nicht rational erklären. Also weil du hast ihn oder du hast ihn nicht. Du hast das Ding von Kind lieb paar grundsätzlich. Und ich finde, also für mich, gell, da gibt es ja auch noch die 2 Einstellungen, die ich spannenderweise in der Familie schon erlebt habe. Wegen dem Kinderwunsch, ich kenne 2 Sorten, nein, 3 vielleicht noch, die dumm. Entschuldigung, nicht wertend. Es gibt vielleicht 3 Sorten Gründe, wieso dass man will Kind haben. Und die einen haben halt einfach, die einen haben den Kinderwunsch, wie ich ihn habe, wo ich sage, hey, ich finde es mega cool und spannend zum Schauen, wie die sich entwickelt. Ich liebe es, um zu sehen, was für eine Persönlichkeit da kommt. Und ich sehe meine Funktion als älterer Teil, die Persönlichkeit, die kommt, zu nehmen und zu unterstützen, beim sich selber erblühen lassen, sich selber entwickeln. Ich will meinen Kindern helfen, sich selber zu sein, glücklich zu sein, das Beste aus sich selber, aber im eigenen Sinn, nicht im gesellschaftlichen Sinn, sondern so, wie es ihnen gut geht, die Entwicklung zu machen. Das ist für mich meine Form von, ich finde es mega cool, was kommt und ich bin mega gespannt, wie sich's entwickelt. Mein Kinderwunsch. Und ich habe sie gern so, wie sie sind. Dann gibt es den 2. Kinderwunsch, den ich mit jemandem in der Familie letztens spannenderweise diskutiert habe. Und zwar die Sorte Kinderwunsch von, ich will ein Nachkommen haben, wo ich meine Werte kann verwitteln kann, damit ich die Welt kann zu meinen Wünschen weiterformen. Ich will meine Werte, meine Gene weitergeben. Also so ist, glaube auch noch relativ verbreitet bei vielen. Also, wo ich sage, ich nehme das, was kommt und versuche dort zu unterstützen, aber es ist nicht wie meins, sondern es ist ein eigenes. Und dann gibt es die Kind eher als Eigentum anschauen oder als, du bist mein Stammhalter, mein Nachfolger, aber meins. Es geht, das ist so ein bisschen vielleicht egoistischer. So ich will, dass meine Werte, mein Ziel, mein Genpool weiter wird. Und dann gibt es noch so ein bisschen die dritte Sorte, die man jetzt vorher noch dazu in den Sinn kommt, die einfach machen. Weil man hat es halt, ohne sich die Gedanken grundsätzlich zu machen. Also weißt du, so, es gehört halt dazu und es ist biologisch, ob sie hat Verhütung vergessen, was auch immer, aber einfach so ein bisschen so die, wo sich die Köpfe gar nicht machen, weder auf die eine noch auf die andere Richtung, was Kind hat bedeutet, sondern einfach so, ja, ich habe jetzt halt ein Kind bekommen, upsie. Oder so, ist jetzt so, machen wir jetzt.
Aber das widerspiegelt für mich jetzt nicht das innere, intrinsische Bedürfnis, zum unbedingt wollen, ein Kind bekommen.
Nein. Die Beweggründe. Ja, mal der Beweggrund, um die eigenen
Gene zu weitergeben. Also ich meine, ich sehe, was du meinst, aber wenn es nur das ist.
Nein, es ist nicht nur das. Es ist schon vor allem das Gefühl und Hormone, die dahinter stehen. Eben so das herzige Baby-Welpen-Gefühl. So, und der Stolz, wenn man sieht, boah, sie entwickelt sich und so. Das ist mega, also, und das Gefühl ist definitiv für mich, also das ist das Gefühl, das dahinter steckt, aber die Philosophie, die dahinter steckt, ist ja wie die anderen drei Schienen. Und ich glaube einfach, die erste und die zweite, oder vor allem die erste Option, so ich will das Kind nehmen und helfen, das bestmöglich für sich selber zu sein, das ist die, die am ehesten sich auch entscheidet, um kein Kind zu bekommen, weil dann halt der Punkt ist von, und was, wenn ich das nicht kann? Was, wenn es mir nicht gut geht? Was, wenn ich es nicht gut gemacht für das Kind? Was, wenn das Kind, wenn ich das Kind verkorke, oh je? Das sind die Gedanken, ich glaube, die machst du vor allem, wenn du die erste Philosophie hast von, ich will das Kind, dem Kind helfen, das Beste von sich selber zu sein. Wenn du einfach deine eigenen Werte willst, das Kind eindrücken, dann machst du dir die Gedanken, glaube ich, weniger, ob du überhaupt willst oder nicht, weil du willst ja deine Werte einfach weiterdrücken, du willst ja deine Gene und deine Werte weiterdrücken, egal wie. Und die dritte Option ist, glaube ich, die macht sich tendenziell einfach weniger die Gedanken überhaupt, in jeglicher Hinsicht. Man hat halt die Kinder, man kümmert sich halt, bis sie gross sind und dann sind sie halt gross. Punkt. Aber ich glaube so, die sich zu viel Gedanken machen, tendenziell um es richtig wollen machen, entscheiden sich auch eher, um es gar nicht machen, anstatt falsch.
Ja, ich glaube, that's me.
Ja, ich auch, aber halt in einem anderen Faden. Also,
aber du hast es halt gemacht.
Ich habe es gemacht, weil der Wunsch wirklich das Bedürfnis, also da ich habe immer gewusst, ich will das und ich will es auch jetzt noch. Darum sage ich auch, eigentlich in vielerlei Hinsicht würde ich ja ins Regretting Motherhood einpassen, weil eigentlich gibt es ganz viel, wo ich an der Mutterrolle sehr, sehr fest bereue. Trotzdem habe ich immer noch den Wunsch vom Willen, die Kinder zu haben. Nur ich bin dort eher dann wieder die, die auf die Gesellschaft geht und sagt, hey, ich will unbedingt Kind, ich finde aber Gesellschaft einfach eine Katastrophe, zum Kind großziehen. Vor allem Kind mit irgendwelchen Special Needs, egal welcher Art. Gut, und da ist eigentlich jetzt sehr viel Ausschweifung für das, dass ich es noch kurz erwähnen will.
Und ich habe noch ein zweites... passiert halt. Aber dann sind wir jetzt wieder mal in die Tiefe getaucht.
Sehr. Und ich habe noch einen zweiten Podcast, den ich einfach empfehlen würde für Leute, die sich mit der ADHS-Thematik und der Kindererziehung bei ADHS-Themen... Das ist der ADHS-Family-Podcast. Die haben jetzt gerade die letzten zwei Folgen, die sie rausgebracht haben, ist es darum gegangen, sehr junge Kinder und Medikamente. Ja, nein, wenn, wieso. Und es erzählt eine Ärztin, die selber Mutter ist, betroffene Mutter, also beziehungsweise das Kind ist betroffen, von ausgeprägter ADHS-Symptomatik, schon sehr jung, sich sehr deutlich gezeigt hat. Und sie haben sich dann für Medikamente entschieden und sie erzählt, wie sich das, was für einen Einfluss auf ihre Familie und für ihr Leben hat und so. Und ohne zu viel privat selber dazu noch mal sagen, aber es ist fast eins zu eins unsere Geschichte von der Familie, wie mit dem Leidensdruck und welche Themen das sie beschäftigen und wie es sich verändert hat, nach Medikamenten gab und so. Und einfach, falls jemand sich für das Thema noch interessiert und sich an den Gedanken macht, so quasi, oh, wie kann man nur einem Kind überhaupt wollen, Medis geben oder so, ich kann euch diesen Podcast mega gut empfehlen. Einfach weil er nochmal sehr viele Aspekte beleuchtet, gerade eben, wenn man es selber nicht kennt, wie kann man nur, es geht ja nicht nur darum, dass es in der Schule schwierig ist oder manchmal auch für die Eltern streng ist, es ist nicht einfach nur streng, es ist manchmal unaushaltbar streng und der Hauptpunkt, und da ist das, was ich immer und immer wieder sage, der Hauptpunkt ist, geht es dem Kind gut oder leidet das Kind, und wenn das Kind Leidensdruck hat, egal welcher Art, dann hat es absolut ein Recht darauf, auf die Behandlung, die einem hilft, weniger zu leiden. Und das sind unter Umständen halt auch Medis. Und da ist alles, was ich da dazu gut, im Moment kann und will sagen.
Ja. Gut. Danke. Ich habe jetzt noch eine ganz kurze Frage, ein bisschen düstere, aber ich finde auch irgendwie interessante. Oder hast du gerade irgendetwas wollen, hast du abschliessen? Hast du irgendetwas
wollen
machen?
Oder? Ich wollte fragen, ob du hast gesagt, du hast noch so ein, zwei lustige Sachen oder so zum Erzählen. Ich habe gedacht, komm, wir machen noch was Lustiges als Abschluss.
Ja, also gut, ich weiß nicht, wie lustig dass das alle Menschen finden. Oder, ja. Das ist aber eine Frage an dich persönlich. Würdest du irgendetwas mit den Eschen, rein theoretisch, dein Mann stirbt, idealerweise mit 70, 80, 90, wenn auch immer, so, ja, vor dir. Du hast dich entschieden dazu, oder er hat sich entschieden dazu, er wird verbrennt. So rein hypothetisch, das ist jetzt alles so passiert.
Das ist alles schon fixiert so, ja.
Gut. Würdest du etwas Symbolhaftes mit dieser Asche machen? Oder würde dir das etwas bedeuten? Weil ich habe ein Reel gesehen, wo einer vom... Der Onkel ist gestorben und der Onkel ist immer mit dem Vater von dem, der das Reel gemacht hat, fischen. Und dann hat der was Reel gemacht hat von seinem Onkel die Asche quasi in die Angelrute mit irgendeinem Plastik- oder Keramikröhrchen irgendwie mit einbauen. So. Mhm. Und dann habe ich mir, und dann hat der Vater, hat es halt mega emotional, ist ja auch schön, oder? Sein Bruder ist jetzt irgendwie immer dabei beim Fischen. Ich wollte fragen, wie du das siehst.
Ich habe mir über das echt schon viel Gedanken gemacht im Fall. Ich finde, also das Einzige, was mich so ein bisschen, die Hälfte von dieser Asche ist einfach der Sarg. Und ich denke, ja, das grösste Teil ist Holzasche, die dort ist, aber ich habe ja auch Muttermilchschmuck. Also ich finde eigentlich die Symbolhaftigkeit von etwas Langlebigem schon noch schön. Ich habe auch meine Eltern, darum, was bei ihnen um Testament und so Zeug gegangen ist, haben wir vor ein paar Jahren besprochen, habe ich sie auch gefragt, ob das für sie okay wäre oder nicht. Ich persönlich fände es für mich, glaube ich, noch schön, wenn ich würde also ein Schmuckstück mit ein bisschen Asche drin haben von jemandem, einfach so ein kleines bisschen oder eine Skulptur oder irgendetwas kleines, aber am meisten glaube ich Schmuck. Und den Rest von der Asche würde ich wollen, einen Baum drauf pflanzen oder so, einfach so im Sinn von zurück in die Natur, zurück in den Kreislauf, gleich so ein kleines Erinnerungsstück fände ich schön. Ich bin auch nicht die, auf den Friedhof geht, mache ich nicht, sagt mir nichts. Wenn ich an jemanden denke, denke ich an jemanden. Dann schaue ich lieber mal noch ein Foto an von jemandem oder eben so ein Schmuckstück, das ich mir vorstellen könnte. So ein bisschen so, hey, ich hätte dich noch ein bisschen bei mir. Aber eigentlich ist ja da, wo an die Menschen erinnert, sind ihre Taten und die Leute, die an sie denken. Also in dem Moment, ja, auch über denken finde ich etwas Schönes. Also so ein Schmuckstück machen oder so etwas, oder wenn du jetzt sagst, eben so Fischschuhe, ich finde die Idee sehr herzig. Ich kann auch völlig verstehen, wenn jemand sagt, sagt einem gar nichts. Aber für mich ist es einmal...
Ja, weil ich habe mir eben überlegt, ob mir das etwas sagt, und ich muss sagen, eben, ich meine, ich finde das schön, das soll ja jeder machen, der das cool findet, oder wo einem das etwas bedeutet, das ist ja super, aber ich musste sagen, also, ich glaube, ich persönlich, ich sehe das ein bisschen zu pragmatisch, weil schlussendlich, ob jetzt die Hälfte von dieser Asche der Sarg ist und die Hälfte von dieser Asche der Mensch ist, schlussendlich sind es einfach die gleichen...
Es ist Kohlenstoff.
Die gleichen Atome, die dort als Asche liegen, so, es ist jetzt wie nichts mehr. Und ich wüsste, also ich meine, ich würde natürlich, was ich schön fände, symbolisch wäre, wenn man, oder dass man die Asche irgendwo verteilt oder eben einen Baum drauf pflanzt, einfach so die Symbolik,
so als Abschlussritual
finde ich schön, aber ich finde, ja genau, so als Abschlussritual, so als Beerdigungsding, aber irgendwie so ein Schmuckstück, ich müsste auch sagen, ich müsste dem Schmuckstück so viele Emotionen zurechnen, wo es ja gar nicht hat, weil es ein neues Schmuckstück wäre mit irgendwelcher Asche drin, wo eigentlich von überall kommen können. So, darum habe ich müssen sagen, als ich das so gesehen habe und so die Reaktion gesehen habe, ich so gedacht, okay, ich verstehe, dass ihr das so seht, aber ich muss sagen, ich sehe das tatsächlich nicht so emotional mit dieser Asche-Geschichte.
Okay. Ich hätte es auch nicht in dem mega emotionalen. Eben wenn du mir sagst, ja, dann hat er mega brüllt und ah, oh, ja, und sein Bruder ist jetzt immer dabei oder so. Für mich ist so, wäre so ein Erinnerungsschmuck wirklich mehr einfach so ein kleines Memo von, ah ja, stimmt, mein Mann. Ah ja, stimmt, meine Mami. Aber so ein bisschen, nicht im Sinn von, ich flenne jedes Mal los oder im Sinn von, es ist mir mega wichtig, dass du immer bei mir bist, sondern wirklich einfach im Sinn von einer kleinen alltäglichen Erinnerung, hey, ich habe den Menschen mega gern gehabt, ich denke kurz an ihn. Es geht mir mehr um den Effekt. Also weil ich habe jetzt auch den Muttermilchschmuck, ich habe Muttermilchschmuck mit Haarsträhnen von den Kindern. Und es ist für mich so, ich lege den sehr regelmäßig an, es ist für mich aber immer so ein bisschen da, hey, es ist nicht ein mega Vermissen von der Situation oder es ist nicht ein mega emotional, sondern es ist mehr so ein bisschen, hey, 4 Jahre lang oder über 4 Jahre lang habe ich meinen Körper voll für die Kinder gegeben. Es ist mehr so ein bisschen die Bindungserinnerung. Weißt du, die Zeit nicht vergessen. Nicht unbedingt, dass ich mega emotional an dem Schmuckstück explizit hänge, sondern mehr so ein bisschen, hey, das ist ein grosser Teil von meinem Leben gewesen. Ich möchte mich sporadisch so ein bisschen daran erinnern. Und nicht einfach gerade so, es ist erledigt.
Cool, nein, das verstehe ich aber viel mehr. Das macht für mich viel mehr Sinn und das verstehe ich auch viel mehr, weil das ist ja, das sind irgendwie Substanzen, die irgendwie einmalig und einzigartig sind und die an einmalige und einzigartige Situationen erinnern. So, das kann ich mega nachvollziehen, das kann ich viel besser nachvollziehen, wie die Asche. Und apropos Asche, hast du gewusst, dass mit dieser ganzen Diamantengeschichte ist überhaupt nicht so romantisch, wie wir uns das alle vorstellen, weil ich denke, das einzige Coole wäre vielleicht nur das mit dem Diamant, aber schlussendlich tun sie einfach irgendwie auch dort. Ich glaube, etwa 3/4 von dem ganzen Diamant ist ein Diamanten-Rolling, wo es dort dazu tut, dass sich die Asche natürlich in den Diamant verwandeln kann, blöd gesagt, unter dem Druck, weil er braucht ja etwas, wo er sich auskristallisieren kann. Das heisst, also, keine Ahnung, ist auch wieder Diamant gleich Diamant. Es sind Kohlenstoffatome, die einfach anders aneinandergereiht sind. Es macht jetzt auch einfach nicht keinen Unterschied mehr.
Und gell, wenn ich denke, für mich wäre es mehr wirklich der Erinnerungseffekt, wo ich... Vielleicht ist das auch ein Generationending. Wenn ich denke, bei meiner Oma stehen etwa 4 Fotos von meinem Grossvater überall in der Wohnung und zum Teil mit Kerzen und so. Und sie denkt halt einfach quasi jedes Mal, wenn sie an dem Foto vorbeilauft, denkt sie an ihn. Was ja schön ist. Und es gibt ja Leute, die haben ja regelrechte Schreine für verstorbene Angehörige. Das würde mich stressen und gruseln. Weil ich hätte die ganze Zeit das Gefühl, ich muss jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich traurig werden. Also ich hätte so dieses Ding so, genauso wie auf dem Friedhof. Und ich denke, wenn ich auf den Friedhof gehe, muss ich traurig sein. Oder so. Also,
ich bin so gerne auf Friedhöfe im Fall, aber ich kenne niemanden, der dort lebt.
Genau, ich bin gerne auf Friedhöfen von der Atmosphäre her und für andere Menschen, aber nicht für derjenigen, die mir etwas bedeutet. Das klingt ein bisschen blöd. Aber ich meine, das Grab von meinem Opa habe ich vielleicht 3-4 Mal besucht in den knapp 10 Jahren, wo er jetzt tot ist. Und es ist so, wenn ich es sehe...
Aber gell, so Sachen wie Beerdigungen und...
Sagt man schon jetzt gleich.
Ja, so Sachen wie Beerdigungen und Gräber sind ja eigentlich auch etwas für die Hinterbliebenen und nicht für die Verstorbenen. Aber wir tun das so, als wäre es etwas für die Verstorbenen und gehen irgendwie mit einem schlechten Gewissen alle Jahre dorthin. Aber dabei ist es etwas für die, die da geblieben sind. Und wenn die nichts damit anfangen können, dann ist es okay. So.
Ja, und eben, es ist genau das. Es ist, und für mich wäre darum eher die schöne Erinnerung, ist eher, ich nehme bewusst das Fotobuch führen. Dann will ich sagen, komm, schau die Fotos an von dieser Person oder wo die Person mit drauf ist.
Ja, voll.
Das wäre die Bewussthandlung. Und so die kleine Erinnerung, darum fände ich dann jetzt wieder ein Schmuckstück, etwas Schönes, weil es wäre eigentlich in dem Moment etwas Schönes. Und einfach so ein kleines, meine Mami stirbt irgendwann in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich, weil sie geht gegen die 60 zu. Also es ist so Rahmen vom Realistischen. Und dann, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Schmuckstück hätte mit ein bisschen Asche von einer drin, es wäre erstens etwas Schönes. Sie hat selber relativ gern Schmuck von dem her. Ja. Ich habe ja auch einfach einen Schmuck von ihrer Erbe, was auch immer. Aber es ist so ein bisschen, es wäre für mich so, das Mami. Nicht im Sinn von, ich muss jetzt mega traurig sein, dass sie nicht mehr da ist. Oder im Sinn von, ich habe Pflicht, um sie zu trauern und ihren Andenken zu machen oder so, sondern mehr so ein bisschen um das, hey, sie hat mich da mega viel von meinem Leben begleitet und ich nehme sie jetzt noch ein bisschen weiter mit, also so emotional. Also sie hat mich geprägt, sie hat mich begleitet und ich denke jetzt einfach, zwei Sekunden beim Anlegen vom Schmuck kann sein oder so. Also weißt du, nachher denkst du ja auch nicht mehr permanent. Es ist
ja,
so,
voll.
Ich glaube, es wäre für mich mehr voll. Der Effekt, wo andere vielleicht das Foto irgendwo in die Wohnung stellen, wo ich sage, ich habe echt wenig Bedürfnis zum Foto von verstorbenen Familienmitgliedern. Irgendwo anzutun. Mein Mann, sein Grossvater, ist gestorben Anfangs Jahr und sein Fotos hängt jetzt gerade noch bei unserem Kühlschrank. Und ich denke auch so, ich habe ihn mögen, ich habe ihn nicht sehr oft gesehen, aber er war ein mega netter Mensch. Und dann ist es so ein bisschen so, cool jetzt mal so für den Moment, wo er jetzt erst kürzlich gestorben ist, ab und zu an ihn denken, aber ich habe jetzt wirklich kein Bedürfnis, um das Fotos 10 Jahre da stehen haben. Auch von meinem eigenen Grossvater nicht. Es ist so, ja.
Weißt du, was es da, also in Südostasien, in Vietnam und in Thailand ist es jetzt, also Vietnam ist sehr verbreitet gewesen, Thailand bedingt, je nachdem, welche Religion das gehabt, aber halt, wenn ihren Glauben, wie heisst das, Ahne-Ehrig? Ja, halt, wenn das so der hauptspirituelle Ding ist, wo sich ihr Leben drum dreht, so glaubensmäßig oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es das auslegt, ist ja scheißegal. Die haben da so Schrein, meistens irgendwo in der Stube oder im Eingang oder vor dem Haus oder was weiß ich. Und dann, das ist mega lustig, dann tun sie ihren verstorbenen Angehörigen Sachen an so Lebensmittel, die sie gerne hatten. Dann siehst du Cola und siehst Kaffee und Reis und so. Und ich habe meinem Freund auch gesagt, wenn ich mal stirb und du, also wenn ich vor dir stirb, dann hätte ich gerne, dass du mir jeden Morgen einen warmen Kaffee anstellst. Das fände ich cool.
Das ist aber Lebensmittelverschwendung. Aber ich habe jetzt gerade gedacht, wenn du mal irgendwo ein Grab hast, dann tue ich dir einfach so alle zwei Wochen im Podcast, dort muss ein Eif verkehrt um ins Grab stecken und abflüssen lassen.
Ja, das ist gut.
Nein, ich finde, es geht ja dort auch.
Ja, nein, aber du musst ja nicht ins Grab, ich komme ja dann zu dir, um es zu trinken.
Awesome, du musst ja dann deine Zeichen und deine Geister überall her tun. Nein, eben, das ist wieder so da. Für mich ist der Tod. Aber das ist eh ein Thema, das für jeden so unterschiedlich ist, auch je nachdem, wie du es gelernt hast. Hast du Angst vor dem Tod oder hast du es nicht? Bist du der Überzeugung, dass die Seele weiterlebt oder nicht? Oder dass es Wiederauferstehung gibt oder nicht? Oder, und dementsprechend hast du ja ganz einen anderen Umgang mit dem Tod. Und für mich ist mir so ein bisschen, ich habe den Punkt so, hey, Menschen, die mal gelebt haben, ich finde es mega schön, wenn wir uns können, möglichst positiv erinnern an sie. Es gibt Menschen, wo es halt auch nicht geht. Aber grundsätzlich fände ich es schön, wenn wir jemanden im positiven Andenken behalten, so lange wie möglich. Und ja, irgendwann ist halt das Leben vorbei. Und ich finde es blöd, wenn man Angst hat für ewig noch vor dem Tod, weil er kommt. Ich finde es auch blöd, wenn man den von Kind verheimlicht oder wenn man ein riesen Tara drum macht. Eigentlich finde ich, sollte man mit der Endlichkeit vom Leben so entspannt wie möglich umgehen. Und da gehört für mich eben auch dazu, dass man über Tote normal kann reden und dass man kann sich auch über erinnern, so wie es für einen stimmig ist, ob das dann jetzt mit einem Schrein ist oder, also ich habe ein bisschen lachen, was du da jetzt erzählt hast von Asien, mir ist gerade Mulan in den Sinn gekommen, wo sie halt auch eben die Ahnenschrein haben und auch die regelmäßigen Feste. Und da gibt es ja in fast allen Kulturen, ausser gerade den abrahamischen Religionen. Also eigentlich haben ja fast alle früher irgendwelche Ahnen um Hilfe bittet, jeglicher Art und so. Und auch heute, also auch im Christlichen oder in diversen christlichen Richtungen ist das Prinzip Schutzengel. So, ja, ist jetzt gestorben, ist jetzt dein Schutzengel. Ist auch eine Idee, die rum ist. Drum.
Ja. Ja, gell, über das ganze Tod. Haben wir schon mal über den Tod geredet? Du und ich?
Wir haben schon mal darüber geredet, ja.
Aber wir, ins Leben nach dem Tod, oder? Oder was kommt nach dem Tod?
Ob man glaubt, ja, genau. Ob man glaubt, was nach dem Tod kommt, so ein bisschen in die Richtung.
Ja, weil ich glaube, über den Tod grundsätzlich würde ich, dass wir mal noch drüber reden. Nicht jetzt und heute, aber das können wir uns mal noch auf Dinge schreiben. ich hätte schon noch fast entweder oder, wenn wir das jetzt langsam abschliessen. Also, du hast gerade noch etwas.
Nein, ich glaube, ist gut. Wir haben wieder eine sehr wirre 50. Folge gemacht.
Sehr wirr. Vor allem haben wir gesagt, wir wollen aufhören motzen und bam, sind wir ins nächste Thema.
Aber wir haben viel bessere Laune als am Anfang.
Ja, das ist so, das ist schön. Auch wenn wir viel über ganz strange Sachen geredet haben. Und eigentlich, also über das, was ich eigentlich reden wollte, reden wir definitiv in der nächsten Folge. Weil das ist etwas, was mich da schon seit Wochen begleitet. Und ich immer wieder Sachen gesehen, die mich mehr und mehr und mehr zum Verzweifeln bringen. So, ja. Was ich eigentlich misse, fast entweder oder ist. Würdest du, wenn ich sage, ich gebe dir 1 Million, aber du lebst dafür ein Jahr weniger, würdest du es nehmen?
Ich habe das real auch gesehen. Und ich denke, gut, ich bin in einer relativ privilegierten Situation grundsätzlich, aber grundsätzlich glaube ich, ja, weil ich würde, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du länger lebst, steigt damit, je mehr Geld, das du zur Verfügung hast. Also wahrscheinlich würde ich mit 1 Million mehr mir meine Lebensqualität schon so deutlich können erhöhen, dass ich das Jahr gerade schon wieder ausgleichen hätte.
Ja, das ist jetzt eben wieder so eine scheiß Kohärenz, die du nicht festmachen kannst. Das ist wie wenn du quasi würdest in der Zeit reisen und etwas ändern, würdest wieder in den Dienststrang zurückkommen oder nicht. So, das sind wieder so Sachen, die so... ist es dann festgelegt, wie lange du lebst oder nicht? So, ja.
Genau.
Okay, aber du wirst quasi mit einer Million trotzdem ein Jahr weniger leben wie... Ja, okay. Ja.
Wenn ich mich frage, oder was für mich die Hauptentscheidung wäre, ist quasi, sterbe ich einfach, also ich habe meine normale Lebenskurve und dann einfach ein Jahr vor meinem eigentlichen Todestag macht es tack. Weil da fände ich ehrlicherweise die Idealsituation. Weil je nachdem, wie dass ich sterben würde, ich meine, jeder von uns wünscht sich mal grundsätzlich im Schlaf einzuschlafen, zu sterben. Und der Moment, wo du sagst, ein Jahr vorher macht es einfach tack, hast du ja da. Aber das halt eben nicht musst unter Umständen noch das letzte Jahr
ja, und Chemo. Vielleicht musst du dann sogar irgendeine. Ja.
Genau,
irgendeine Krankheit oder irgendeine traumatisierende Diagnose auch für dein Umfeld und dann der ganze Sterbeprozess kannst du eigentlich einfach skippen, ja, je nach Diagnose.
Ja. Also wenn es so läuft, dann würde ich das sofort machen, weil dann hast du wirklich unter Umständen, weil meine, viele von uns leider auch mit der medizinischen Entwicklung sterben ja nicht mehr, sondern sichern noch ein bisschen dahin vor sich vorher. Und
aber stell dir jetzt mal vor, du würdest eigentlich in 10 Monaten in einem Autounfall sterben, aber machst jetzt den Deal und kommst die Million über, das heisst, du stirbst jetzt einfach.
Ja, meine Kinder erben es ja.
Ja, das stimmt.
Also wenn jetzt mal ganz im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall hätte meine Kinder so oder so in einem jungen Alter in dem Fall müssen den Tod von der Mutter verarbeiten. Das Jahr ist jetzt nicht da, wo der Braten feiss macht dort. Und sie hätten wenigstens trotzdem auch eine finanzielle Zusatzsicherheit. Also ist jetzt ein bisschen sehr pragmatisch und ich will eigentlich nicht so viel Geld aussehen. Eigentlich würde ich lieber sehr lang, sehr gesund, sehr glücklich und nicht unbedingt reich leben. Aber da man die Garantie ja nicht hat. Und eben, ich bin echt ein bisschen entsetzt, wie viele Menschen das jetzt einfach zum Leben gezwungen werden in den letzten Lebensjahren. Wo ich finde, da habe ich so fest keinen Bock drauf. Und natürlich kann ich das beeinflussen, aber so der Punkt von eben die Million haben, was haben wir gesagt? Eine Million wäre schon lange zum 10 Jahren nicht arbeiten müssen. Also.
Ja ich glaube, ich würde ab Millionen nehmen.
Ja,
ich meine, weißt du es ja sowieso nicht, wenn es so weit ist. Also.
Ja, also und sterben müssen wir sowieso, ob es jetzt mit 86 oder 87 oder 47 oder 46 ist. Beschissen ist es sowieso für die, die rundherum sind.
Ja.
Und wenn ich mir kann, das blödsinnige Therapieren am Schluss vom Leben noch sparen, ja, und wenn wir dafür als Familie unter Umständen sogar noch ein paar coole Monate, ja, Ringer haben, einfach weil man uns eine Sorge weniger machen muss ums Finanzielle und einfach weil man Möglichkeiten hat, zum können reisen, zum können aufhören zu arbeiten und Ausland ja machen, finde ich durchaus eine Überlegung wert.
Das stimmt, ja.
Und du dem Fall
auch? Bin ich bei dir. Ja.
Gut. Hey, noch etwas Kleines Lustiges. Ich habe gestern so einen kleinen Kinderboxsack gekauft für meine Kinder und sie lieben den. Habe ich nur noch gesagt, dass ich auch noch was Lustiges Positives. Ich bin mir auch mal vorbeigelaufen, habe eigentlich schon alles gebastelt, was ich will. Im letzten Stand noch gesehen, ein Boxsack. Schau, so, er hängt jetzt im Moment an einer Dings, unten dran,
ja, lustig.
Jetzt mit im Zimmer rein, einen ganz kleinen. Aber Kinder lieben den. Sie verprügeln den jetzt die ganze Zeit. Und ich denke so, yeah, Mann, ein Kanal für die körperlichen Ausdrucksbedürfnisse. Woo! Wir nehmen, was wir kriegen. So, und jetzt danke für alle, die 50-plus-Folgen zu uns stehen und uns hören und uns vielleicht auch noch ein bisschen teilen und verbreiten. Und auf Insta bin ich wieder ein bisschen braver am Antworten. Yay! Noch nicht am Post machen, aber immerhin am Antworten.
Und wenn ihr die 50. Folge bis dahin gelassen habt, dann kommentiert doch irgendwo so einen Emoji.
Ich habe vorher überlegt, ob wir ein Gewinnspiel machen sollen, aber das wäre jetzt ein bisschen arg spontan. Aber vielleicht können wir euch ja noch einen Sticker schicken.
Es gibt kein Gewinnspiel, es wird ja eh niemand unseren Merch, von dem her gibt es jetzt auch kein Gewinnspiel mehr fertig.
Nicht niemand, aber nicht so viel, wie ich es cool fände. Nein, natürlich, ist auch nicht das Ding. Ich habe Freude an unserem Merch. Ich wollte ja den Shop eh noch wollen, um selber können kaufen.
So, in dem Fall würde ich sagen, folge uns auf Instagram, Brainstorm der Podcast. Unsere E-Mail-Adresse ist unten verlinkt, so wie der Link zu unserem coolen Merch. Vielleicht sind wir immer noch die Ersten, die etwas kaufen, weil das ist tatsächlich immer noch machbar. Der Erste, der etwas kauft, abgesehen von uns zwei. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen.
Wir hören uns. Tschüss.
Ciao.